Okay. 3, 2, 1.
Hey!
Ich glaube, ich habe mich verklatscht.
Du sollst im Viervierteltag klatschen. Im
Viervierteltag. Pass auf, so geht es. So geht der. Leute, letztes Mal, so geht der Rhythmus.
Das war ein Scherz.
Dann,
so, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bzw. zur dritten Folge von Crossover. Wir sind gar nicht in den regulären Podcast, wie ihr es vielleicht am Titel schon gemerkt habt, sondern wir sind in einer Crossover-Folge und ich habe mir drei Menschen eingeladen und drei Gastbeiträge ebenso. Und ich stelle euch kurz diese Menschen vor. Wahrscheinlich habt ihr das auch schon im Titel gelesen. Ich kenne mich, ich schreibe das normalerweise immer rein. Und zwar einmal, den hatten wir schon einmal hier, den Mr. Turkleton. Hello!
Hallo zusammen, schön wieder hier zu sein.
Schön, dich wieder hier zu haben. Dann haben wir einmal den Lasse Vogt, den hatten wir auch schon da. Hallo!
Hallo! Ah, ich freue mich so dabei zu sein. Ich kann das nur wiederholen.
Yay! Und dann haben wir den Andi, den hatten wir noch nie da, aber es ist schön, dass du auch da bist. Hallo!
Mega! Aloha, gute!
Wahnsinn! Wir sprechen, wie ihr es am Titel auch schon gelesen habt, über Infinity War. Gleich mal am Anfang. Scheiß auf Spoiler, wir reden einfach querbeet ein. Jeder kann das erzählen, was er will. Und los!
Leute, Spoiler! Spoiler für Infinity War, Leute, liebe Hörer! Spoiler! Also,
ihr könnt das Intro könnt ihr anhören und meine Anmoderation, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Ansonsten habt ihr Pech gehabt. Los!
Jungs, seid ihr eigentlich Fan vom MCU? Seid ihr Fan vom MCU?
Ich ja. Ich würde mich selbst als Fan vom MCU bezeichnen, ohne die Comics selber zu kennen. Ich mag die Filmreihe. Ich mag einen Großteil der Filme sehr, sehr gern. Ich würde sagen, ich bin Fan, ja.
Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich habe ein bisschen mehr Comics in meiner Jugend gelesen, so in den 90ern. Aber auch MCU, alles mitbekommen, alles aufsaugen, was irgendwie geht, und habe mich sehr auf Infinity War gefreut, nachdem ich in einem anderen Podcast, in dem ich nicht mehr eingeladen werde, sehr über Age of Ultron abgehatet habe, bis mich der Host dann aus dem Podcast geworfen hat.
Sehr gut.
Ich weiß nicht, also es könnte sein, dass ich heute mal wieder ein bisschen sehr kritisch gegenüber einem gewissen Avengers-Film sein werde, da ich schon das ein oder andere kleine Problem mit der ein oder anderen Szene oder der Story habe.
Also, wie ihr gemerkt habt, wir haben heute nur zwei Gäste eingeladen. Nee, alles gut, ich schmeiß nicht raus. Ich mag kritische Sachen. Ich bin grundsätzlich auch Fan vom MCU.
Noch.
Ich bin grundsätzlich auch Fan vom MCU. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass ich einfach dieses ganze Science-Fiction-Gedöns mag. Und für mich ist es Science-Fiction und es wird auch immer Science-Fiction bleiben. Und ich bin da so ein kleiner Nerd. Aber das ist wahrscheinlich jeder hier. Andi, wie ist es bei dir?
Ja, da schließe ich mich an. Gerade der Science-Fiction-Anteil, der ist, finde ich, wahnsinnig faszinierend. Aber ich muss sagen, ich mag generell alle Superhelden, auch im weitesten Sinne. Ich bin ja auch eher so der Comic-Nerd. Nur muss aber auch kritischerweise sagen, so geil ich das MCU finde, ich finde den Trend, den ich seit Thor 3 beobachte und ein Stück weit auch seit Guardians 2, finde ich negativ bemerkenswert. Und in einem gewissen Rahmen setzt sich das hier auch fort.
Okay, erzähl, welcher Trend?
Ja, würde ich auch gerne wissen.
Ja, also fangen wir mal bei einem Punkt an, das ist CGI. Ich bin der Meinung, dass spätestens, also wir uns echt fragen müssen, ob wir mit dem CGI in der Qualität noch einverstanden sein können. Das Ende von Black Panther, die komplette finale Endkampfszene, ist schlichtweg, das ist frech. Dass sie uns das mit dem Budget so präsentieren, ist schlichtweg frech. Das sieht aus wie ein billiges Computerspiel und ist über weite Teile einfach enttäuschend. Da erwarte ich vom wahrscheinlich größten Franchise, das wir derzeit auf diesem Planeten haben, einfach mehr. Und ich bin der Meinung, dass CGI in Infinity War teilweise extreme Aussätze hat, die ich in der Form von einem Film dieser Größenordnung einfach nicht mehr erwarte.
Da stimme ich dir voll zu. Das liegt aber auch einfach daran, dass man, also ich glaube einfach, es macht dir gefühlt alles die Special Effect Firma, die ja auch von LucasArts gemacht, also nicht LucasArts, wie heißt das?
Ist eine Mischung. Es ist ILM, es ist Vita, ILM, es sind ganz viele Leute.
Wenn du jetzt mal guckst, in jedem Film, in den du gehst, egal ob Marvel oder Schrödingers Katze, der Film 1 und 2, ist immer ILM, ist immer die Special Effects machen. Gefühl, es gibt nur eine Firma auf der Welt, die Special Effects macht, und das ist ILM. Also so kommt es mir vor in den Blockbustern. Und ich glaube einfach, also wie gesagt, ich bin ja auch ein Gamer und bin großer Blizzard-Fan, und die arbeiten ja auch an diesen Cinematics. Und wenn du dir die Making-ofs anguckst, du brauchst ewig für sowas. Und Da habt ihr einfach damit das Problem, dass ihr nicht mehr hinterherkommt, weil irgendwie jeder Film, egal wie, ich habe mir das letzte Mal auch eine YouTube-Doku angeguckt, in was für Filmen CGI vorkommen, wo du es gar nicht erwarten würdest, ist Wahnsinn. Und
ja, ich glaube einfach, David Fincher das allein verwendet.
Ja, du hast einfach ein Problem. Also es werden ja schon im DC-Universe werden ja schon Schnurrbärte digitalisiert.
Also so, genau.
Also so, wenn sie schon nicht hinkriegen, irgendwie sich den Bart abzurasieren und dafür Special Effects brauchen, haben wir einfach ein Problem. Ich glaube einfach, der Punkt vom Andy ist richtig. Das Thema ist, die können die Qualität nicht mehr liefern, weil sie halt nicht ein oder zwei Filme pro Jahr mit mega Special Effects ausarbeiten müssen, sondern du hast jedes Jahr jetzt einen fetten Star Wars Film und der wird wahrscheinlich auf der Prioritätsskala extrem hoch sein und auch da gab es bei Episode 8 Aussetzer. Jetzt hast du mit Marvel auch eine Disney-Firma. Das heißt, die haben, glaube ich, einfach ein Zeitproblem. Ich glaube, die können einfach die Qualität nicht mehr liefern, weil sie einfach zu viel zu tun haben. Das und so viele Digital Artists gibt es nicht. Ne?
Das ist Zeit. Also. Und lieber Andi, genau, so sehr ich dir vielleicht in einigen Punkten zustimmen kann, können wir uns alle darauf einigen, dass die Effekte in Justice League als der neue Bodensatz betrachtet werden können, im Sinne von großes Budget und Effekte, die absolut grauenvoll waren.
Also wenn man das wirklich
jetzt wieder... Marvel Film mit DC vergleicht.
Eben, also wenn man jetzt wirklich diesen Battle aufmachen will, dann sind wir uns grundsätzlich natürlich einig, dass die Effekte auch einer der vielen negativen Punkte an Justice League waren. Auch wenn der Film natürlich meiner Meinung nach immer noch schlechter gemacht wird, als er ist. Gerade wenn wir zum Beispiel jetzt mal auch mal allgemein das Thema Story mal reißen wollen. Klar war die Story bei Justice League nicht also passt auf den Bierdeckel, wie es so schön heißt. Aber ganz im Ernst, das ist die von Infinity War eben auch, ne? Also die ist äußerst dünn. Wenn man die Geschichte von Infinity War zusammenfassen möchte, dann kann man das genauso gut auch tun, ohne den Film gesehen zu haben. Und das ist da irgendwie auch
Zeit ja, für du, sich. Ja, würde ich dir widersprechen, weil das Thema ist, in DCU, wie heißt es, DCU? DCU. Besteht halt irgendwie aus 3 Filmen und Infinity War aus 18. Also da muss ich jetzt schon ein bisschen eingreifen, weil ich sage, die haben es hingekriegt, das finde ich, haben sie wirklich hingekriegt. Die 18 Filme abzurunden mit diesem Film. Also mit diesem Film plus Infinity War 2. Aber sie haben es hingekriegt und sie haben was gemacht, was ich bedeutend fand. Sie haben nicht meiner Frau erklärt, das ist übrigens Spider-Man. Der ist aus Brooklyn und der wurde von der Spinne gebissen. Hier eine Rückblende. Mhm. Das ist der Black Panther. Hier eine Rückblende. Das ist Iron Man. Hier 10 Rückblenden. Also das fand ich gut, dass man nicht den Charakter erklärt hat. Weil das ist immer so ein großes Problem, was ich gesehen habe davor. 18 Filme. Um Gottes Willen, wie wollen sie das schon zusammenkriegen? Schon bei Avengers war das schwierig, weil bei Avengers mussten sie im Endeffekt Black Widow richtig einführen. Sie kam schon Iron Man 2 vor, aber sie hat ihre Einführung auch in Avengers gehabt. Clint Barton hatte sie und der neue Hulk hatte sie so ein bisschen. Weil du hast ja auch gesehen, Nick Hub, wo er aus Brasilien, glaube ich, rausgezogen worden ist. Das heißt, du musstest in Avengers schon 3 Leute einführen. Deswegen hatte ich mega Angst bei Avengers 3. Ach du Scheiße, wie wollen sie das machen? Das ging ja auch schon so schlecht mit Scarlet Witch und Quicksilver, dem im gleichen Film noch sterben lässt. Deswegen, ich hatte da viel Angst und muss sagen, die Russo-Brüder, wenn sie eins richtig gemacht haben im Film, was wirklich, dass sie es hingekriegt haben, dass ich mich nicht verarscht gefühlt habe mit meinen 18 Filmen Wissen, dass ich mir gedacht habe, was soll denn das? Ist der halbe Film, ist eine Rückblende, was soll denn der Scheiß?
So, und bevor wir da jetzt gleich weitermachen, möchte ich direkt kurz einen Einspieler einspielen, weil es ist das perfekte Aufhängethema dafür. Und dann können wir richtig loslegen. Und zwar den meines Co-Hosts, der normalerweise hier ist, Davide, weil der hat nämlich auch nicht wirklich Ahnung von dem Thema. Und das ist super spannend. Los geht's.
Ja. Hallo. Also, Avengers Infinity War, was soll ich sagen? Ich will es auch eigentlich kurz halten. Also, ich fange mal da an, dass ich eigentlich kein großer Marvel-Fan bin. Und DC schon gar nicht mehr seit Wonder Woman und Justice League und alles, was sie noch so verbrochen haben. Also, sorry, DC hat verloren. Es kann aufhören, jetzt sofort. Einfach, hört auf, bitte, alles, hört auf. Ja, und deshalb habe ich eigentlich grundsätzlich die neuen Superheldenfilme alle ignoriert. Thor, Black Panther, was da noch so anders rauskam, war alles egal. Und dann habe ich aber gedacht, ja gut, gucke ich mir den jetzt doch mal an, weil die Avengers-Filme an sich fand ich immer ganz unterhaltsam eigentlich. Ja, dann habe ich da gestern drin gewesen. jetzt habe ich da richtig Bock auf Superhelden, würde ich mal sagen. Weil das einfach nur ein richtig geiler Film war. Also von Anfang bis Ende. Er hat den Spaß von Guardians of the Galaxy 1 und 2 kombiniert mit der Dramatik von Captain America 2 und Civil War verbunden und daraus einfach viel Humor, viele gute Witze, extrem bombastische und monumentale Effekte, die wirklich unglaublich sind. Also der Thanos, der auch einer der besten Bösewichte des Marvel-Universums ist mit jetzt, der ist so gut gemacht. Das ist selten, dass ein CG-Charakter so viel Emotionen hervorrufen kann. Ich meine, das einzige Beispiel, das mir da noch in den Sinn kommt, ist jetzt die neuen Planet der Affenteile. So auf dem Niveau, wenn nicht noch besser, ist jetzt Thanos, finde ich. Ja, von der Handlung her will ich jetzt auch nicht zu viel sagen. Da, wie gesagt, das muss man einfach selber erleben. Aber es ist doch ganz gut, wenn man davor auf jeden Fall Thor 3 gesehen hat und vielleicht auch mal nochmal die alten, die guten von den Marvel-Filmen sieht. Also wäre nicht schlecht, um da ein bisschen die Erinnerung aufzufrischen. Ich habe jetzt einen Recap dann vorher geguckt, das hat es auch getan, aber jetzt habe ich wieder richtig Lust gekriegt, die Filme anzugucken. Und vor allem den dritten Thor, den ich ja noch nicht gesehen habe. Was, glaube ich, doch ein Fehler war jetzt, wo ich das gesehen habe. Das Ende, beziehungsweise allgemein die Prämisse war richtig gut und das war jetzt mal nicht so wie in den Trailern sonst immer. Oh, wir sehen Captain Americas Schild und es ist kaputt. Wow, da muss was ganz Schlimmes passieren. Und im Film ist dann gar nichts Schlimmes passiert. Und hier in dem Trailer jetzt, den ich gesehen habe, oder die zwei Trailer, siehst du halt ein bisschen kämpfen und kannst dir dann denken, dass einiges passiert und eben viel rumgeschnetzelt wird. Aber dann guckt man den Film an. Und, ja, am Ende bleibst du halt sitzen und denkst dir so, what the fuck? Allerdings weiß ich natürlich, dass wahrscheinlich im zweiten Teil alles wieder rückgängig gemacht wird mit dem Timestone. Aber abgesehen davon haben sie es jetzt gut gelöst, dass jetzt die Originalbesetzung von den Avengers vom ersten Film wieder zusammentrifft, da alle anderen ja zu Staub zerfallen sind. Ja, mehr will ich gar nicht sagen. Habe ich schon vorher gesagt. Super, mega Choreografien, Action, Spezialeffekte, Production Design, die Concept Arts dazu, Color Key, alles, was ein Film-Nerd mögen kann, ist in diesem Film vertreten und zwar auf allerhöchster, allerbester Stufe. Also einfach jetzt Podcast ausmachen und vielleicht nachdem der vorbei ist, ausmachen und sofort ins Kino gehen. Ich melde mich ab. Macht's gut.
So. Dankeschön.
Ich glaube, ihr habt einen anderen Film gesehen als wir.
Ich bin gespannt. Erzähl.
In meinem Fall nicht direkt. Also
ich fand Thanos Homer Simpson wirklich nicht so toll.
Homer Simpson? Ach, Gott.
Ja, Marlin Gelb auch und gebe ihm einen Donut in die Hand statt an Infinity Gauntlet. Also erstmal finde ich es halt schwierig, dass sie die Farbe von Thanos in den letzten 6 Jahren dreimal geändert haben.
Ja, das fällt aber nur dir als Fan auf. Das fällt einem anderen Kinogänger vielleicht gar nicht auf.
Nimm mir ja,
auch. Aber auch Thanos, also dass er jetzt der beste Bösewicht im Marvel-Universum ist, das nicht schwer. Selbst Lasse wäre ein besserer Bösewicht als alle anderen Bösewichte im MCU. Also
ach, Loki?
Naja, ja,
weiß ich nicht. Ich mochte sehr Killmonger in Black Panther. Ich fand das
stimme ich zu. Den fand ich auch sehr gut.
Das war bis dato vielleicht sogar der beste bisher. Aber, und er teilt sich.
Ja, was war der für eine Tiefe?
Nein, in dem Sinne halt, er war diese Art von Bösewicht, die eigentlich immer die beste ist. Er ist ein Bösewicht, der von sich selbst nicht denkt, dass er böse ist. Mhm. Er denkt, aus seiner Sicht ist er der Held. Und genau dasselbe war eigentlich, ich weiß nicht, ob Thanos sich direkt als Held sieht, aber er ist der Gute in seinem Szenario. Und genau das macht ihn auf diese gewisse Art, halt wer auch immer online sagt, oh, Thanos war mir irgendwie sympathisch und er hat irgendwie einen Punkt. Also diese Leute spinnen. Aber er hatte eine gewisse Empathie. Und das ist das Wichtige bei einem guten Schurken.
Ich würde es Nachvollziehbarkeit nennen. Weil, wie gesagt, er hat halt seinen eigenen Planeten zugrunde gehen sehen, Titan, und sagt halt, er will das nicht machen. Wobei ich, ehrlich gesagt, ich hätte die Origin-Story mit Lady Death viel besser gefunden, weil die davon viel logischer ist. Also in den Comics ist es so, dass es der Tod, also es gibt halt nicht den Superhelden der Tod, sondern den wirklichen Tod, der halt manifestiert wird in einer schönen Frau. Und Thanos ist der halt verfallen und will für sie einfach ein ultimatives Geschenk machen, deswegen löscht er das Universum aus. Das ist im Infinity Gauntlet Comic, kommt das raus. Und das ist halt ein bisschen nachvollziehbarer. Ich hätte es auch schöner gefunden, wenn man Gamora da besser. Also ich hätte zum Beispiel Gamora gerne als Lady Death dann gesehen in dieser Traumsequenz, aber es war ja nur eine Reality Stone.
Vielleicht wäre das zu abstrakt gewesen für Leute, die nur die Filme kennen. Also da haben sie dann etwas etwas weniger Verschwurbeltes genommen. Fand ich ganz gut so.
Fandet ihr das CGI von Thanos so toll?
Ich fand's jetzt nicht herausragend, aber ich fand, es war sehr viel besser, als ich von vornherein befürchtet hatte. Also es war gut. Und das Problem ist, wenn wir auf die Effekte zu sprechen kommen, das allgemeine Problem ist mit Effekten heute, man kann heutzutage kaum noch sagen, oh, Spezialeffekte sind großartig, weil das sind sie sehr, sehr oft. Und die Tatsache, dass heute so viele Filme CGI gestützt sind, macht das menschliche Auge dafür so müde. Also wir sind inzwischen, also wir sehen halt immer dieselbe Art von Effekten, dass uns sehr viel eher auffällt, wenn irgendwas nicht ganz so gut funktioniert. Ich stimme zu, das Finale von Black Panther war super optimal. Ich weiß nicht, worauf das zurückzuführen ist, entweder mangelnde Zeit für die Animatoren oder die Tatsache, dass der Regisseur selber ja noch nicht so viel Erfahrung hat mit diesen Sachen. Und wenn er sagt, oh nee, sieht gut aus, aber halt nicht wirklich Erfahrung hat damit, dann ist das halt ein Problem. Aber hier sind mir nur ein paar Effekte aufgefallen, die für mich selber nicht so gut funktioniert haben. Das waren teilweise Thanos-Kinder, teilweise. Wo ich mir dachte, das hättet ihr genauso gut mit Make-up machen können, obwohl ich das Design cool fand. Aber ich meiner Meinung nach das schlimmste CGI, weil ansonsten, ich fand den Film größtenteils, der sah ziemlich gut aus. Aber das schlimmste CGI war der neue Iron Man-Anzug. Das sah aus wie Bodypaint.
Ja, genauso wie der von Spider-Man.
Da war ich ziemlich entsetzt. Der neue Spider-Man-Anzug war okay.
Aber Effekten her fandst du den gut?
Der
sah ein bisschen aus wie so ein Swimsuit.
Das Ding ist auch, wenn mich ein Film auf irgendeine Art mitreißt, achte ich nicht so sehr darauf. Halt, ein Film muss schon irgendwie ganz viel falsch machen, wenn ich primär darauf achte, oh, wie sind die Effekte. Also kann sein, dass dann einiges durchgeflutscht ist, weil ich halt in dem Sinne relativ, weiß nicht, gefangen war von dem Film. Aber der Iron Man-Anzug ist mir sofort aufgefallen. Und das ist während des ganzen Films nicht wirklich ganz weggegangen. Wo ich dachte, oh Gott, also das war ein furchtbares Design. Und wenn ihr euch nochmal Civil War anguckt, auch von den Rousseau-Brüdern, wo Iron Man vorkommt, da waren die Anzugeffekte, da hatte man diesen Schwebekopf-Effekt bei ihm manchmal, wo ich mir dachte, die haben anscheinend, das ist anscheinend eine weiterführende Krankheit von denen, dass sie nicht genau wissen, wie sie den Effekte technisch in so einen Anzug stecken. Also,
Ja, ich glaube, es ist ganz simpel, warum sie den Anzug, das ist ja ein extremes Anzug, das ist ja auch in den Comics, der macht ja einen Anzug, der genau auf die Telepathie hört, das ist komplett aus den Comics genommen. Und jetzt machen sie 100%, weil sich Robert Downey Jr. sehr oft beschwert hat, dass ihm der Anzug einfach viel zu eng ist und er ganz oft klaustrophobische Anfälle hat in dem Anzug. Und das Gute ist, der Anzug ist halt einfach ein Greenscreen-Suit. Also da braucht er gar nichts haben, deswegen kann man auch so Iron Man wahrscheinlich noch länger so auftreten lassen. Weil wie gesagt, er wird jetzt nicht wie War Machine in irgendeinen Anzug gesetzt, sondern er kann halt einfach ganz normale Kleidung tragen. Das Problem, was ich mit dem CGI an sich habe, ist, das ist eine Sache, die finde ich bei Star Wars viel besser gelöst, in neuen Teilen. Du hast halt kaum noch Kulissen, also bis auf ein paar Tonnen ist das nur ein reiner Greenscreen. Und das ist die gleiche Problematik, die man in den alten Star Wars Teilen hatte. Du siehst, egal wie gut das CGI ist, du siehst, dass das alles künstlich ist. Und mir geht es da nicht um die großen Szenen auf irgendwelchen Planeten wie Titan oder sowas. Da kannst du schlecht Titan irgendwo hinbauen in die Welt. Ja. Aber diese ganzen New York-Szenen und so, man sieht den halt an, dass die nicht in New York gedreht haben oder so, sondern das ist ein kleines Set, die Straße 5x5 Meter als anderes CGI. Und das siehst du halt. Und ich verstehe nicht, warum du das machen musst.
Nee, ich meine, bei den Filmen zu großen Effekten und so weiter und mit so einem gigantischen Cast voller Stars, da sparen die, wo sie können. Und das kann ich in dem Sinne auch sozusagen nachvollziehen. Und es sieht besser aus als die Star Wars Prequels, so viel können wir sagen. Also wenn wir uns die heutzutage
noch angucken. Ist ja auch 20 Jahre her, ne?
Ja, genau. Also natürlich, und ab und zu bei so einer Masse an Effekten, nicht alles wird perfekt aussehen. Aber das, was wichtig war, haben sie gut hingekriegt. Gut, der Iron Man-Anzug war in dem Sinne vielleicht auch wichtig, das haben sie nicht gut hingekriegt.
Wir reden hier von einem Film, also wir reden jetzt von einem Universum, das glaube ich 10 Jahre her ist. Und du siehst jetzt schon die schlechten Effekte von Iron Man 1. Wie wird das in 10 Jahren sein, wenn du die Infinity War anguckst? Dann kannst du nur in die Ecke kübeln. Das ist halt das Problem, warum du heutzutage einen Star Wars Episode 5 ansehen kannst und kannst sagen, holy moly, das einzige, was scheiße aussieht, sind vielleicht die Raumschlachten. Ach nee, sehen ja auch nicht aus, weil die haben ja Modelle benutzt. Das kannst du noch angucken, die Filme altern gut. Aber wo ich halt mega ein Problem habe mit, oder zum Beispiel Deadpool. Deadpool fallen mir die Special Effects kaum auf, bis auf was soll ich dem Silbermutanten, aber die haben es wirklich geschafft, weil sie kein Budget hatten oder kein großes, einen geilen Heldenfilm zu machen, ohne mega viel CGI. Natürlich die ganzen Slowdown-Szenen, das ist alles in Ordnung, aber der ganze Film ist halt sauber gemacht. Ich verstehe halt nicht, warum sie sich das antun, weil Wakanda kannst du auch irgendwo drehen. Das brauchst du auch nicht alles in CGI machen. Also, geht mir jetzt nicht um die Kuppelszenen und so, sondern geht mir einfach um die, um die Cuts, um die Shots, die ich sehe, wenn ich die Schauspieler sehe. Und ich finde, ein Schauspieler kann einfach besser einfach Schauspieler, wenn er in einem Set ist, dass er sehen kann. Also zum Beispiel bei Ready Player One haben sie das ja mega geil gemacht. Da haben die sozusagen die ganzen Computerspielszenen oder die ganzen Oasis-Sachen, haben die sich vorher eine wirklich eine Virtual Reality Brille angeguckt und haben das ganze Set gesehen. Die wussten, wo sie hingehen mussten. Und das ist ja einfach, das haben auch die Schauspieler gesagt, das hat denen mega, mega gefallen. Weil so können die halt schauspielern. Wenn du einfach nur in den leeren weißen Raum stehst oder grünen Raum stehst, wie sollst du da gut schauspielern? Das kann Robert Downey Jr. vielleicht noch, weil er die Rolle einfach seit 10 Jahren spielt. Aber ich weiß nicht, ob das Dementis gut kann, die in einem Film mitgespielt hat, wo jetzt auch die Schauspielerin nicht irgendwie hochtrabend ist. Und wir haben ja immer mehr einen Cast, der nicht aus mega krassen Schauspielern besteht, sondern aus, ja, ich würde mal sagen, B-Schauspielern besteht.
Ja,
gut spielen.
Ja.
Aber es sind jetzt keine Größen wie ein Cumberbatch oder sowas.
Ja, genau.
Der ist halt Theaterspiel. Der ist gewohnt, auf einer Theaterbühne zu spielen, wo nichts ist. Der hat so Schauspielern gelernt. Und ein Tom Holland wahrscheinlich nicht.
Aber die Wahl für CGI, da gibt es doch zwei ganz wesentliche Gründe. Zum einen ist es vermutlich schlichtweg billiger, wenn nicht gerade, wenn wir gucken uns die Finale-Szene an, die in Wakanda spielt und schauen, wie viele Personen da auf dem Bildschirm zu sehen sind. Das ist viel billiger, braucht man die, wenn es episch wirken soll, braucht man die wahrscheinlich schon. Das muss ja eine große Schlacht sein. Und wenn ich die Leute alle, vorausgesetzt, die waren vielleicht sogar wirklich Statisten und waren wirklich vor Ort, also echte Menschen, wenn ich die jetzt alle irgendwo hinkarren muss, um dort eben diese Szenen zu drehen, ist das sicher deutlich teurer, als wenn ich die einfach in so ein Greenscreen-Studio stellen kann. Ich finde, das darf man da einfach auch nicht vergessen. Und das andere eben, was der auch ein Vorteil von CGI, dass du noch relativ spontan auf Sachen reagieren kannst. Zwei Punkte fallen mir da spontan ein. Soweit ich dunkel die ersten Trailer in Erinnerung habe, nimmt am finalen Kampf im Trailer der Hulk selbst teil. Wir wissen inzwischen, dass es nicht der Hulk gewesen ist. Das heißt also, die konnten hier einfach via CGI, also via eben der VFX, einfach den ändern, ja, und dann anderen Charakter platzieren. Das muss man zum einen sehen. Und zum anderen sehen wir jetzt ganz aktuell, wenn wir uns mal anschauen, was für Fotos es bereits von Miss Marvel gibt, dass sie natürlich einfach mega die Farbkorrekturen noch fahren können über CGI, ja. Das aktuelle, also das Real-Life-Kostüm von Miss Marvel sieht halt nach allem aus, nur nicht nach Miss Marvel, weil eben die Farben noch absolut nicht stimmen. Die kann man eben jetzt nachträglich, denke ich, relativ unkompliziert einfach verändern, auch durch solche Effekte.
Ich muss dir leider ein bisschen widersprechen. Also der Hulk ist nicht, der ist im Trailer, dass du denkst, wow, die sind alle in Wakanda am Schluss und bist im Kinofilm überrascht, dass es da gar nicht auf Wakanda ist und dass Bruce Banner im Hulkbuster-Kostüm ist. Das Problem ist nur, das war von Anfang an klar, weil die Lego-Sets, die, glaube ich, letzten September geleakt worden sind, da gab es die Hulkbuster-Rüstung mit einer Bruce Banner-Figur.
Oh.
Und die war nicht in Wakanda. Also die mit der Bruce Banner-Figur, dann war klar, der Hulk ist nicht in Wakanda.
Okay, also, weil ich war vor kurzem zu Gast beim Tele-Stammtisch, wo wir vor Infinity War, wo wir über unsere Erwartungen an den Film gesprochen haben und auch über die allgemeine Spoilerei der Lego-Sets. Aber darauf sind wir nicht zu sprechen gekommen. Deshalb hatte ich gar keine Ahnung, dass der Hulk nicht in Wakanda sein wird. Da hat der Trailer uns sehr gut in das Licht geführt.
Und es hat der Trailer an sich ganz oft gut gemacht. Auch die Szene, wo Iron Man da sitzt und fragt, wer ist Thanos? Denkst du ja auch die ganze Zeit, der sitzt bei den Guardians im Raumschiff? Nee, der ist im Sanktorium von Doctor Strange gewesen. Also das macht Disney wirklich gut. Das haben wir auch bei Star Wars super hingekriegt, dass die Trailer nichts verraten. Ich habe ja auch immer Angst, weil ich Trailer angucken muss. Ich muss sie halt angucken, weil ich mich mit dem Thema beschäftige. Aber eigentlich kotzt mich das an, weil mir der halbe Film gespoilert wird. Und das kriegt Marvel richtig gut hin, im Gegensatz zu Terminator 5 war es, glaube ich, wo sie komplette Story erklärt haben im Trailer. So, okay, gut. Er ist also böse. Sehr schön. Ihr habt
alles gezeigt, bis auf Matt Smith in dem Trailer, ja.
Genau, also von dem her, das fand ich schon cool, aber wie gesagt, CGI machen schon gute Sachen. Auch dass zum Beispiel Thanos in den Szenen, wo Thanos mit dem Handschuh zu sehen ist, hat im Film alle 5. In dem Trailer nicht.
Ja, aber deshalb, und vor allem der Shot, wo er Iron Man ins Gesicht schlägt und auf den Boden, das ist auch nicht im Film, oder?
Aber nur ganz kurz.
Okay, weil dann habe ich vielleicht.
Da hat er 4 Steine.
Dann habe ich vielleicht in irgendeiner Form übersehen. Aber halt, die haben ab und zu immer so bestimmte Trailer-Shots, die dann nicht im Film sind, die einfach bloß. Das ist dann quasi visuelles Shorthand. Halt einfach, dass sie dem Publikum schnell klar machen wollen, worum es geht. Aber im Film selber spielt sich das vielleicht ein bisschen anders ab. Also in dem Sinne ist das dann ganz gut von Vorteil. Und so viele Leute bashen immer CGI und so weiter. Und ich meine, darüber könnten wir uns jetzt dumm und dusselig reden, aber ich denke, wir können uns darauf einigen, dass dieses Ding hier hat ein Riesenbudget und größtenteils haben sie das Beste draus gemacht. Irgendwelche Schnitzer gibt es immer. Halt, also, und wir haben ja über die Sachen gesprochen, die halt am blödesten waren. Kann vielleicht noch, abgesehen von dem Anzug und vielleicht Thanos, kann vielleicht noch irgendjemand was vorbringen, was ihm Effekte technisch nicht gefallen hat im Film?
Es gab jemanden, der meinte, das gibt ja diesen Effekt, wo wir sehen, der Hulk will offensichtlich nicht zurückkommen und wir sehen kurz, wie der Hals grün wird von Bruce Banner. Das der hätte wohl auch nicht so mega geil ausgesehen. Ist mir in dem Moment cool. Nicht aufgefallen, aber der Person, mit der ich gesprochen hatte, der ist das wohl aufgefallen.
Ich fand den Plot mega. Ich fand es auch gut umgesetzt, dass er versucht, sich so anzustrengen, dass er der Hulk wird, weil man sieht ja auch zum Beispiel in Age of Ultron sieht man ja auch, wie er sich zurückverwandelt und da wird er halt von grün in Hautfarben, von dem her die Verwandlung so auch okay. Ja. Ich fand zum Beispiel den Plot mit Hulk mega geil. Ich habe das so gefeiert im Kino.
Ja,
dass der total. Hulk Angst hat, rauszukommen, weil er verprügelt worden ist.
So gut. Und das habe ich erst später verstanden. Weil ich dachte, auch, warum weigert er sich? Und dann, natürlich. Weil das lag irgendwie schon so weit zurück, der Anfang. Wer von euch hatte noch Probleme mit der Anfangsszene? Aus verschiedenen Gründen. Außer mir.
Ganz ehrlich, ich glaube, da haben sie einfach direkt was davor geschnitten. Kurz bevor sie den Film rausgebracht haben, haben sie sich überlegt, gehabt, scheiße, der Film ist zu lang, wir können keinen 3,5-Stunden-Dinger hinbringen. Da waren bestimmt, gibt's da irgendwie Endszenen oder Anfangsszenen oder sowas, wo sie einfach gefühlt eine Viertelstunde oder sowas rausgeschnitten haben. Weil in Tor 3 gab's das ja nicht. Also du hast zwar gesehen, dass das Raumschiff kam in Tor 3, aber du hast nicht den direkten Schnitt gesehen, dass Thanos dabei ist. Deswegen...
Ja, das war ja auch so ein Continuity-Problem mal wieder. Das verstehe ich auch nicht, warum sie immer solche Schnitzer machen. Also, ist ja so hat ja der Film geendet, Tor 3, im Endeffekt mit dem Raumschiff, was ankommt, und so, oh. Und die Post-Credit-Szene war ja dann das, wo Tor gegen das Raumschiff knallt. Er knallt gegen die Glasscheibe von den Guardians.
Er hat doch Hallo gesagt in der Post-Credit-Szene bei Tor, oder bin ich jetzt?
Nee, in der Post-Credit-Szene von Tor 3 hat er ein Gespräch mit Loki und dann erscheint plötzlich Thanos Raumschiff und so endet das.
Okay. Ach stimmt, Guardians of the Galaxy 2 kam ja danach. Genau, Guardians of the Galaxy 2 war das in der Post-Credit-Szene dann drin.
Nee, auch nicht.
Doch, das war
nein, da kam nichts mit Tor. Da kam nichts mit Tor, wenn vielleicht dann
in irgendeinem. Ich weiß, Trailer, woher du die Szene kennst, die war in dem geleakten San Diego-Trailer drin.
Nee, die war als Post-Credit-Szene
drin. Ich schwöre euch, die ist nicht in irgendeiner Post-Credit-Szene. Ich schwöre es euch, ist sie nicht. Ich kenne die Filme fast in- und auswendig. Die ist weder in Guardians 2 noch in Tor 3.
Auf jeden Fall haben wir ein Problem mit der Anfangsszene, oder?
Ja. Nämlich einmal, ich habe das Gefühl, wäre nicht vielleicht die bessere Anfangsszene der Gamora-Rückblick gewesen, wo sie ein Kind ist mit Thanos? Weil die kommt irgendwie im Film so aus dem Nichts. Halt, wo man sich kurz orientieren muss, das ist ein Flashback. Das wäre vielleicht sehr viel besser gewesen als die Anfangsszene und danach hätten sie zu dem Raumschiff schneiden sollen. Einmal, ich habe ein Problem mit der Anfangsszene, weil das macht den dritten Torfilm ein bisschen sinnlos. Später, glaube ich, sagen sie ja, nur die Hälfte wurde getötet. Mhm. Das heißt, irgendwelche Leute sind entkommen. Ich hoffe halt auch die Charaktere, die ich lieben gelernt habe während
Tor. Valkyrie zum Beispiel, ne? Wo ist Valkyrie?
Ja, ich hoffe, die sind irgendwo und denen geht's gut. Das war mein Problem und deshalb saß ich da die ersten 10 Minuten. Fuck, macht ihr hier jetzt das Woman in the Fridge-Ding hier mit? Halt, da war ich sehr beunruhigt und halt auch die Tatsache, dass, okay, ihr wollt etablieren, dass Thanos gefährlich ist. Und die Tatsache, dass er Loki tötet, ist auch ganz clever. Der Schurke vom dritten Avengers tötet den Schurken aus dem ersten. Das ist ein schönes Thema. Mein Problem war, dass ich da nicht saß und dachte, oh nein, Loki ist tot. Ich saß da und dachte, ist er tot? Weil wir haben das schon gesehen in Tor 2. Halt, da kam er wieder. Und ich denke mir, ist er jetzt wirklich... Und auch wenn er halt sowas sagt wie, keine Wiederauferstehung diesmal. Halt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich das Letzte ist, was wir je von Loki gesehen haben, weil das wirkte irgendwie sehr unterwältigend als Sterbeszene für so einen großen Charakter. Ich weiß auch nicht. Und er hat sich ziemlich idiotisch angestellt dabei. Also der Film hat mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich mag ihn trotzdem. Ich mag den Film sehr gerne und er wurde besser. Aber die erste Szene hat mich falsch erwischt.
Was ja übrigens auch nicht bedeuten muss, dass wir, auch wenn wir Loki wiedersehen, dass Loki auch von demselben Schauspieler gespielt werden muss. Soweit ich Loki als Figur aus den Comics kenne, und das ist leider nur sehr lückenhaft, ist er ja sehr wandelbar. Kommt auch mal als Frau daher oder sieht eben auch komplett anders aus. Also man kann sich durchaus vorstellen, dass es hier ein Recasting geben könnte.
Wer weiß, also ich habe keine Ahnung, was sie mit dem machen. Also wenn er tot ist, denke ich mir, na, ist schade, aber sie haben alles gemacht mit dem Charakter, was zu machen ging. Aber mein Problem war halt, ich war halt, ich habe daran gezweifelt, ist er tot? Und ein Problem hatte ich auch noch, wo ich zum Glück verbessert wurde, bevor ich meine Review gemacht habe, sonst hätte ich das angesprochen, weil ich dachte, es wäre ein Plotloch, dass Thanos andauernd irgendwelche Leute einfach zurücklässt und sie leben lässt, obwohl sie noch gefährlich werden könnten. Und jemand anderes hat mir dann erklärt, weil im Film selber kam das für mich nicht immer so gut rüber. Ach so, das ist sein Ding, halt, dass er ja halt die Hälfte am Leben lässt und so weiter und so fort. Also, dass das sein Thema ist, weil die Tatsache, dass er dann einfach Thor dort zurücklässt, halt, okay, halbwegs dem sicheren Tod, er kann ja nicht wissen, dass er gerettet wird, aber auch bei anderen Sachen, halt, er könnte Leute ganz leicht töten und tut es nicht, aber ich dachte mir, okay, gut, das gehört zu seinem Charakter, aber das habe ich halt erst später rausgefunden.
Muss halt auch sagen, Thanos zeigt ja auch, und das finde ich gut, dass sie Thanos so gezeigt haben, alle denken, ja, er ist bloß ein Infinity Gauntlet, eigentlich so mächtig, und das ist er gar nicht, er ist ja schon ein Titan so, und hat es ja auch gezeigt, indem er einfach Hulk innerhalb von 2 Sekunden komplett fertig gemacht hat, Loki komplett einfach weggeschnipst hat, als ob es nichts anderes gibt und Thor. Und das waren die drei stärksten, das finde ich gut, dass wir das in der ersten Szene gemacht haben, das sind die drei stärksten Avengers-Charaktere, die wir derzeit im MCU hatten. Also und die hat er einfach aufgewischt mit denen. Also das
ist sehr gut, ihn so zu etablieren. Also wie gesagt, der Film wurde besser danach, aber ich hatte ein Problem mit der ersten Szene in dem Sinne. Ich war mir einfach so unsicher. Oh Gott, was ist mit dem und was ist mit dem und oh nein. Aber die wollen halt von Anfang an klarstellen, dieser Film meint's ernst. Also Marvel kriegt ja oft die Kritik ab, irgendwie, oh, so fluffig leicht und keine Verluste und so weiter. Aber hier wollen sie sofort etablieren, jeder könnte sterben. Jeder könnte es. Und wir alle wissen, die meisten hiervon sind garantiert nicht tot. Aber das
finde ich das Langweilige daran. Deswegen, das ist eigentlich die größte Kritik, die ich an Infinity War habe.
Ja, weil mein Problem damit ist, ich kenne halt die Comics nicht. Deshalb weiß ich halt nicht, wie das in irgendeiner Form ausgeht. Aber mein Problem ist, dass ich als Filmfan weiß, was für Filme da noch kommen. Wo ich mir auch selbst bei dieser super dramatischen Szene mit Gamora, halt, wo ich anfangs schockiert war, oh mein Gott, nein, das könnt ihr nicht machen. Halt, was ist mit Guardians 3? Und dachte ich, oh stimmt, es gibt ein Guardians 3. Das kann auf keinen Fall endgültig sein. Halt, es ist nie und nimmer, ist das in irgendeiner Form jetzt. Und das war das Problem damit. Also das ist vielleicht so mein größtes inhaltliches Problem, halt, obwohl ich den Film sehr gerne mag. Ich verstehe schon, dass sie halt jetzt diese Gefühle von Verlust und eigentlich einen gewissen Nihilismus hier etablieren für die Fans, die diese Charaktere so mögen. Aber letztendlich hat das keinen großen Nachhall, wenn man bedenkt, was da dann noch alles kommt. Deshalb ist das ein bisschen, naja, das entkräftigt das so ein bisschen.
Ich sehe es halt einfach als sehr plump an, auch dass man, warum muss man jetzt schon zeigen, welche 10 Filme in den nächsten 5 Jahren rauskommen? Man hätte es einfach lassen können. Und das finde ich halt einfach von Marvel so dumm. Also, sie machen einen Infinity War-Film, wo sie uns jetzt weiß machen, alle sterben. Hätten sie es klug gemacht, und ich habe geheult im Kino, wo Tony Stark aufgespießt worden ist, dachte mir, scheiße, nicht Iron Man, aber das wäre super gewesen. Auch wenn es mich natürlich mehr gestört hat als riesengroßer Iron Man-Fan, aber. Das wäre krass gewesen. Es ist so dumm, was sie gemacht haben. Wir hatten überlebt. Die Ur-Avengers haben überlebt.
Ja, und deshalb
glaube ich. Es ist so klar, dass die anderen wiederkommen, weil die werden jetzt nicht mit den 5 die nächsten 3 Phasen machen, sondern es ist klar. Ne?
Die werden doch jetzt nicht schon Black Panther töten. Der Film hat sämtliche Rekorde an den Kinokassen gebrochen, halt. Deshalb.
Du kannst Shuri zum Black Panther machen.
Ja, aber trotzdem, ich meine. Das wäre zu.
Aber gerade dieses Black Panther-Argument, ich finde, da merkst du so ein bisschen, das habe ich bei einer Review aus den Staaten gehört. Infinity War war ja quasi schon abgedreht, als Black Panther in die Kinos kam. Ne? Das heißt also, der Film hatte einen Wahnsinnskassenerfolg. Black Panther hat ja wirklich Rekorde gebrochen, noch und nöcher. Und man war ganz überrascht, dass man hier offensichtlich mit dieser, dass man hier eben die schwarze Community anspricht und da dann auch so einen Erfolg eben mit hat. Das heißt übrigens auch, dass wir nahezu alle Szenen, die es vom Black Panther gibt, im Film Infinity War in irgendeiner Form bereits vorab im Trailer gesehen haben, um die Leute ins Kino zu locken. Und heißt für mich übrigens auch, dass sie den einfach schlichtweg unterschätzt haben. Ja, zum Zeitpunkt des Drehs des Films waren denen nicht klar, was für eine geile Figur das ist, was für ein Potenzial die hat, und hatten den halt einfach in Infinity War schon sterben lassen. Also, dass es da jetzt einen zweiten Teil gibt, wie der irgendwie weiterspinnt und dass man da eine Lösung finden wird, davon gehe ich felsenfest aus. Aber die waren von, glaube ich, ihrem eigenen Erfolg mit Black Panther sehr überrascht.
Wer weiß, ob das Ding war. Ich glaube, das war schon so vorausgeplant, dass sie ihn halt nicht endgültig sterben lassen, falls sie ihn halt so mitnehmen. Weil ich glaube nicht, dass die den Plan hatten, oh, wir haben den Etablierungsfilm und dann stirbt er in Infinity War. Nie und nimmer haben die das so gedacht.
Ich finde es halt einfach schwierig. Also ist ja in den Comics übrigens nicht anders. Also in den Comics stirbt niemand. Also es ist Captain America schon gestorben. Captain America war schon Nazi in den Comics. Also die Comics darf man da nicht zu Rate ziehen. Also das ist alles mega lächerlich. Also die Comics sind an sich schon lächerlich. Also mit ihrer Timeline und so, das können wir vergessen, aber ich find's halt, warum kann man nicht mal einfach einen Charakter sterben lassen? Warum ist zum Beispiel War Machine nicht in Avengers in Civil War gestorben? Wieso ist er? Das hätte eine dramatische Fallhöhe gehabt. War Machine ist jetzt auch kein wichtiger Charakter. Er ist wichtig für Tony, weil das Tonys bester Kumpel ist.
Ja.
Und weil ich fand auch wieder lächerlich, diese. Warum haben wir Civil War gemacht? Warum? Der Film ist komplett sinnlos. Also, man hat da einen Film aufgebaut und die Comics von Civil War sind Hammer, weil da geht es um ein Thema, das heute auch noch genauso wäre, was mega war. Nein, wir machen, Tony ist sauer, weil der Winter Soldier hat seine Eltern umgebracht. Und dann hauen sie sich alle gegenseitig und dann wird das Schild in den Reaktor reingeschlagen. Genau so ein Blödsinn. Und dann denkt man sich, okay, die Szene, der Film muss Fallhöhe haben in Infinity War. Ja, okay, ich kann ihn mit diesem lustigen Telefon anrufen. Oh nein, da kommen jetzt die Black Order.
Oh, stimmt.
Und dafür hat man Civil War gemacht, einen ganzen Film für diese Handyszene.
Das wurde ja etabliert. Stimmt, weil ich dachte, das hatte ich nämlich total vergessen aus Civil War tatsächlich, wo ich dann dachte, warum trägt Tony dieses Handy mit herum, wo diese Nummer gespeichert ist? Aber jetzt erst habe ich das, oh scheiße.
Ich war in den Kinofilm und dachte so, danke, gut.
Du kannst dir
18 Film abgehakt.
Lasse, du kannst dir tatsächlich merken, dass ein Mops in Dingsbums Man in Black 3 auf einem Poster an der Wand hängt, aber du kannst dir nicht merken, wo das Telefon aus Civil War war.
Ich verstehe es nicht. Das ist zugegeben. Man in Black hat 3 Filme und das MCU jetzt 19. Also halt, da kann man auch schon mal ein bisschen durcheinander kommen bei so einer Menge. Also ja. Tut mir leid. Civil War ist bei mir nicht so lange her, aber das hatte ich einfach wirklich vergessen.
Das sieht man mal, wo deine Prioritäten liegen. Das ist also.
Ja, genau. Meine Prioritäten sind nicht bei Handys, sondern bei Möpsen.
Schön.
Aber so fand ich es halt sehr schwierig. Was ich halt cool fand, war Doctor Strange. Der wurde halt mega cool eingeführt. Fand ich mega cool, dass der Hulk einfach in England landet. Fand ich mega cool gemacht. Auch, dass er noch irgendwie mit der letzten Beef-Röstenergie irgendwie auf die Erde geschickt wird, dass es keine Planet Hulk Storyline gibt oder World War Hulk, sondern dass sie das wirklich so etabliert haben, weil in den Comics. In
New York landet er.
Mhm. Nee, das Sanktorium ist in England.
Nee, ist in New York. Nee, er landet
in New York. Es hat nur einen Zwischengang. Also es kann auch nach London und Dingsbumsi.
Okay, nee, aber wie gesagt, das war halt was, wo ich mega cool fand damit mit Doctor Strange, weil ich einfach. Cumberbatch mega mag in der Rolle, weil es passt einfach gut zu ihm.
Sehr gut sogar, ja.
Und das fand ich cool, was ich ja mega dumm fand, dass er das Auge von Agamotto mitgeschleppt hat. Habe ich überhaupt nicht verstanden, warum er das jetzt.
Ja, ich meine, das ist seine Aufgabe, es zu beschützen. Soll er es irgendwo zurücklassen, sodass dann eines von Thanos Kindern das dann einfach aufsammeln kann? Ich meine.
Naja, er hat ein Multiversum. Er könnte das im Multiversum verstecken.
Na, ich weiß nicht. Because Plot.
also er ist der Supreme Mage. Also er könnte das schon. Ist halt doof, dass er an der Halskette rumträgt. Was ich halt mega cool fand, war halt die Szene mit Alien. So. Wo Spider-Man so sagt, kennt ihr den Film Alien?
Kennt ihr diesen ganz super alten Film? Ja, genau. Ja. Das war lustig, dass sie den Running Gag zurückgebracht haben aus Civil War. Das war sehr lustig.
Und wie sie dann einfach rausgesogen haben, diesen Mega Mage Black Order Guy. Das war so geil.
War sehr überraschend.
Ich war nur in dem Film so. Damit haben sie ihn besiegt?
Ich mochte Thanos Kinder, abgesehen von diesem großen Hulk-Knock-Off, den ich absolut nicht interessant fand. Ich mochte Thanos Kinder gern. Ich finde, so kurz sie auch zu sehen waren, sie hatten ein cooles Design, sie hatten eine Menge Persönlichkeit. Ich mochte das, wenn dieser Magier-Typ, was auch immer das war, wenn der Doctor Strange fertig macht und dann sagt, deine Kräfte sind entzückend, du bist bestimmt sehr beliebt bei Kindern. Das war ein geiler Spruch. Ich dachte mir, hey, und die anderen beiden, diese Frau und diesen Kobold-Typ, was auch immer das war. Ich mochte die beiden auch sehr gern. Diesen Hulk-Knock-Off, den fand ich scheiße, aber die waren cool.
Ich fand's halt schade, dass sie so wenig vorgekommen sind. Also, sie wurden halt, also man hat die Black Order ganz groß angekündigt, da hatten sie eine Screentime von 10 Minuten gefühlt.
Ja, weil sie sterben nicht sogar alle in diesem Film? Also,
ja.
Ja, die sterben alle hier. Das war ein bisschen, ja, stimmt, wirklich alle. Und bei dem einen denkst du, dass er tot ist, und dann kommt er nochmal wieder. Da dachte ich, das ist okay. Aber ja.
Was ich eine große Schwäche noch fand, und bin ich auch schon fast durch, ist Black Widow. Also, ich habe nicht verstanden, warum sie das machen. Auch diese Rettungsszene mit Wanda und mit Vision. Ganz ehrlich, Black Widow ist ein Mensch. Die hat keinen Superhelden-Serum, die hat gar nichts und kann die Blackguard fertig machen. Das fand ich so lächerlich. Also aber den Charakter, genauso wie Clint Barton, müsste man sterben lassen.
Aber sie ist eine russische Superspionin.
Ja, ich finde es halt nur lächerlich. Weißt du, wir reden hier von Göttern, Halbgöttern, jetzt von Miss Marvel, von einem ultimativen Superman im Marvel-Universum. Und eine Black Widow schießt mit ihren Spikes durch die Gegend, um ihren Schlagstöcken. Schießt sie Alien-Leute zusammen, die irgendwie Thor durch die Gegend schlagen können. Ist doch total lächerlich.
Ja, aber sie und Clint Barton repräsentieren die menschliche Seite. Daraus machen sie doch auch diesen großen Deal in Age of Ultron, wo sie zu Hawkeye halt irgendwie sowas sagen wie, hey, du bist quasi das menschliche Herz von der Gruppe. Ich glaube, sowas Ähnliches kommt da vor. Also ich habe nichts gegen sie. Ich finde, sie tut das Beste, was sie kann mit dieser Rolle. Mein Problem war, dass ich nicht verstanden habe, warum sie plötzlich weiße Haare hatte. Halt, ich wünschte, das hätten sie mal im Skript angesprochen. Vielleicht gibt es da eine gelöschte Szene.
Das ist ganz einfach, die ist doch undercover.
Ja, gut,
aber... darf sie nicht mehr auftreten, sie werden ja gesucht. Ja, okay, das kommt ja auch gut, in der Szene raus mit dem General. Die werden ja gesucht, sind ja die meistgesuchten Terroristen der Erde.
Okay, gut, aber ich wünschte, sie hätten das in irgendeiner Form angesprochen.
Ja, ein Halbsatz jetzt schon getan, glaube ich.
Mit roten Haaren rum, ja, vielen Dank.
Was haltet ihr denn von der fast unerklärbaren Liebesbeziehung zwischen Vision und Wanda?
Das ist ja einfach zu erklären. Der Stein, aus dem ja Wanda eigentlich gemacht wird, also dieser Mindstone, aus der zieht sie ihre Kräfte her. Sie wurde ja mit dem Mindstone generiert aus dem Stab.
Oh ja.
Und beide dazu gemacht und deswegen sind die verknüpft. Also weil die im Endeffekt eigentlich das Kind von Vision eigentlich im Endeffekt ist.
Oh, das macht die Beziehung aber irgendwie creepy.
Das macht es ein bisschen eklig, aber... ja, schon. Sie wurden beide von dem Stein erschaffen, dann sind es immer noch
Schwister. Ja, ja.
Na, egal. Nein. Ist ja ein weltweiter Film. Es gibt ja Inzest in manchen... Das ist ja durchaus erlaubt.
Und sie hat keinen heißen Bruder mehr, also...
Und dann, aber findet ihr, das musste unbedingt sein, dass das so irgendwie...
Also, ich weiß... Obwohl ich der Comics unkenntlich bin. Ich weiß, dass das ein Ding ist in den Comics. Ich weiß, dass die eine Beziehung haben.
Die haben auch Kinder am Schluss und sowas.
Ja, okay.
Das gibt. Es gibt sogar einen Spin-off, wo Vision sich eine Familie baut.
Und mein Problem war, sie haben das ein bisschen, also sie haben auf jeden Fall eine gewisse Leidenschaft von Vision ihr gegenüber vorbereitet in Civil War, also dass sie mag. Das haben sie etabliert.
Die haben gekocht.
Nee, also auf jeden Fall, aber in verschiedenen Gesprächen, dass man merkt, dass er sich für sie interessiert, ja, das dass er schon. Sie mag. Vielleicht sogar romantische Gefühle hegt. Aber die Tatsache, dass sie jetzt plötzlich irgendwie zusammen sind, da habe ich das Gefühl, da fehlt ein Film dazwischen. Also ich wünschte, sie hätten das ein bisschen besser eingeführt. Garantiert gab es da noch Material, das geschnitten werden musste aus Zeitgründen. Garantiert wäre da... It's
still a better love story than Twilight, ne?
Ja.
Wir müssen, glaube ich, generell mal sagen, was du jetzt meintest mit dieses Gefühl, da fehlt ein Film dazwischen oder dieses Gefühl, hier sind 15 Minuten am Anfang irgendwie geschnitten worden. Das sind ja, was wir hier betreiben, ist ja schlichtweg auch Nitpicking. Ich glaube, das rede ich für uns alle. Wir sind ja alle Fans. Wir fanden den Film im Grunde nach ja eigentlich ganz gut und geben dem auch durchaus einiges an Props. Aber es gibt eben Sachen, die hätten wir gern noch gesehen oder anders gesehen oder mochten wir dann punktuell nicht so. Aber so insgesamt ist der Film natürlich ganz geil gewesen. Und wenn wir sagen, wir hätten gern hier noch einen Film mehr gesehen, um das zu erklären, dann spricht das ja eigentlich zumindest fürs gesamte MCU.
Absolut. Okay, also anscheinend, das ist für mich noch nicht ganz rübergekommen. Mag jeder hier tatsächlich den Film im Chat?
Ja.
Gott sei Dank, danke. Okay.
Wenn möglich, weil den Eindruck könnte man ja jetzt gewinnen, dass wir hier die ganze Zeit uns immer Sachen raussuchen, die wir kacke finden, aber ich meine, ich saß da genau wie ihr 2,5 Stunden im Kino und fand da eine Szene geiler als die andere, ja, einfach mal, weil ich halt Fan bin und deshalb hat mich halt einfach nur geflasht und natürlich gibt's ganz viele Sachen, die wir jetzt hier ansprechen, also ich habe ja auch noch ein paar Punkte, die ich finde, über die wir sprechen müssen, die ich hätte irgendwie gern anders gesehen, aber da ist einfach mega viel Fanservice drin und wenn ich jetzt so Comic-Fan bin, dann will ich natürlich auch die Beziehung zwischen Wanda und Vision sehen, ja, einfach eben, weil das wahrscheinlich die größte oder eine der größten Avengers-internen Liebesbeziehungen ist, die es je gab. Und natürlich muss sie in diesem Film irgendwie repräsentiert werden.
Ja. Das Problem, was du halt hast, und das habe ich zum Beispiel auch bei Walking Dead jetzt ganz oft gehabt, das Problem, was ich einfach sehe, das ist Marvel. Die erstellen die Comics. Die müssen doch irgendwie 3 dickliche Nerds finden in Amerika, die so ein Test-Reading nehmen und einfach so, was weiß ich, die 30 größten Plotholes einfach mal aufzeigen und sagen, guck mal, hier könnt ihr einen Halbsatz machen, da könnt ihr das machen, da könnt ihr einfach CGI-mäßig was einblenden. Das ist so mein Problem, ist genauso wie bei Walking Dead, wie sie irgendwie es seit 3 Staffeln nicht schaffen, irgendwie jemand von der Army zu nehmen, der erklärt, wie Kriegstaktiken funktionieren und zu erklären, wie man was stürmt. Die rennen wie die Geisteskranken auf irgendein Gebäude zu mit allen offenen Fenstern und werden nicht erschossen. Und mir kann kein Mensch erklären, dass das gut ist. Also, und das ist halt auch wieder so ein Problem. Die haben eines der größten Franchises auf der ganzen weiten Welt.
Ja.
Es gibt, glaube ich, in Amerika größere Nerds als Lasse. Das heißt, die müssen jemanden finden, der das kann, die man da hinsetzen kann mit einer Popcorn, mit einer Iron Man Action Figur, mehr will der wahrscheinlich als Bezahlung, und sich den Film vorher anzugucken und zu sagen, Leute, euch ist schon klar, dass ihr das in den Comics in den 80ern anders gemacht habt, ne?
Ja, weißt du, aber also, ich glaube, in dem Fall kriegst du dann sowas wie Justice League.
Eben, genau das ist das Problem.
Also Fans, bestimmte Fans sind nicht die Zielgruppe, die man sich da holen sollte. Und die sind auch vor allem daran interessiert, diesen Film nicht nur für Comic-Fans zu machen, weil Comic-Fans, lass es uns festhalten, sind trotzdem immer noch in irgendeiner Form ein Nischenpublikum. Die meisten Leute, die diese Filme sehen, kennen die Comics höchstwahrscheinlich nicht so gut. Und,
ja, die Continuity zwischen den Filmen müsstest du aber hinkriegen. Also dass wir nicht alle Comic-Lines der letzten 50 Jahre abbilden können, vollkommen klar, gebe ich dir auch den Punkt. Aber dass sie die Continuity in dem Film selbst nicht hinkriegen, also zum Teil nicht in dem Film oder schon gar nicht in den 18 Filmen, die sie gemacht haben, das finde ich halt schwierig. Und vor allem, wie sie halt alles andere irgendwie mit Füßen treten, sowas wie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., ist einfach noch lächerlich. Also kommt überhaupt nicht im neuen Arc vor. Also die erwähnen, glaube ich, in den nächsten zwei Folgen irgendwie mit Einsatz den Infinity War, aber es wird sich bestimmt nicht die halbe Mannschaft von Coulson auflösen. Also ich verstehe, also Marvel macht halt so
schade
viel falsch.
Schade eigentlich.
Ja, Marvel macht aus meiner Sicht so viel falsch, auch mit den Netflix-Serien. Warum können die denn nicht, die müssen doch nicht mehr, was, wie viel Geld hätte es gekostet, die Crew von Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., Jessica Jones, Iron Fist und fällt mir nicht ein. Einfach in den Film zu bringen, einfach nur in dieser New York-Szene oder in Wakanda einfach rennen zu lassen. Warum werden die nicht geholt?
Ich glaube, das
S.H.I.E.L.D. kennt sie doch.
Ich glaube, das ist immer noch, auch wenn die eigentlich in gewissem Sinne Canon sind, auch wenn das offensichtlich etabliert ist, dass sie in demselben Universum spielen, das ist wiederum auch wieder so ein Nischending und die Filme machen ihr eigenes damit. Ich meine, so ja, viele aber, Leute.
Hätte es dir wehgetan? Guck mal, in Star Wars Episode 7, 8, ich glaube in 8, kommt zum Beispiel Syndulla vor. Das ist eine der Hauptcharaktere auf Star Wars Rebels aus der Animationsserie. Wie haben sie das gemacht? Die sind auf der Rebellenbasis und wird nur General Syndulla, bitte melden Sie sich beim Oberkommando.
Okay.
Und schon ist sie eingeführt, mit einem einzigen Satz als Hintergrundgeräusch.
Okay, weil, ja, darüber weiß ich nichts. Ich reg mich immer über solche Leute auf.
Das ist halt Fanservice.
Okay, verstehe. Aber ich reg mich halt immer über solche Leute auf, die denken, alle Star-Wars-Romane wären Canon. Halt, von wegen halt, natürlich können die Filmemacher nicht diese ganzen Bücher lesen und das in irgendeiner Form berücksichtigen. Das ist ja total wahnsinnig.
Ja gut, Star Wars hat es anders gemacht. Star Wars hat das komplette Expanded Universe resettet beim Kauf von Disney. Das heißt, ich habe ein Kleinauto, ich hab das Geld für ein Kleinauto unter dem Keller in Form von Star Wars Büchern, das jetzt meiner Frau nicht so erklären kann, warum ich so viel Geld ausgegeben habe, aber die neuen Romane sind alle Canon. Also jeder Roman, der für Star Wars erscheint, ist abgesegnet von LucasArts. Und das ist schon okay.
Okay,
bei den Comics müssen sie es ja nicht machen.
Man darf halt nicht erwarten, dass es dann im Film vorkommt. Also okay, verstehe, wenn das in irgendeiner Form eine Beschwerde war. Da, aber halt für mich persönlich, weil ich diese Serien alle gar nicht gucke, da denke ich, ach, das ist mir so gesehen egal. Halt, man kann sich vielleicht dann denken, Problem, was die...
Du könntest es halt einfach machen. Du könntest einfach 6 vankanische Soldaten wegtun und die Leute einfach mal rennen lassen und sie im Hintergrund einfach laufen lassen. Das reicht ja schon. Bei Ready Player One haben wir ja gemerkt, wie kann man möglichst viele Charaktere in eine Schlacht bringen, und dass man jedes Mal guckt so, ach, da ist Chun-Li, oh, da ist Ryu, oh, da ist der.
Ja, aber das ist auch, aber mein Problem bei Ready Player One war, dass ich mich entscheiden musste, folge ich jetzt dem Verlauf dieser Schlacht oder achte ich darauf, welche Popkulturfiguren da sind. Wenn du beides versuchst, explodiert dir der Schädel.
Das stimmt auch,
ja. Aber jetzt mal ehrlich, also wenn ich das richtig verstehe, dann ist es ja auch dein Wunsch und im Grunde nach ist es meiner auch, quasi noch weitere Charaktere jetzt in diesen Film zu packen, der ja eh schon vor Charakteren strotzt. Also es sind, das ist einer meiner Kritikpunkte an dem Film, hier sind jede Menge Charaktere drin, die den Film nicht um eine sinnvolle Facette erweitern. Ja, also ganz im Ernst, sowas wie Falcon oder War Machine, die sind völlig umsonst in diesem Film. Das ist nur Fanservice, die haben, ganz im Ernst, egal was die in diesem Film tun, jeder andere Charakter hätte das auch tun können, ja. Das war also völlig austauschbar und da gibt's noch eine ganze Menge Charaktere mehr, die da einfach nur drin sind, um halt drin zu sein, weil sie eben Teil von 10 Jahren MCU sind, aber jetzt so einen richtigen Mehrwert hatten die nicht. Ja, zum Beispiel, ja. Sehr gutes Beispiel sogar. Und wenn ich mir dann halt anschaue, okay, jetzt willst du halt eben noch die ganzen Netflix-Charaktere mit reinbringen, ich hätte mich sehr über Daredevil gefreut, klar. Oder generell über die Defenders. Aber jetzt mal ernsthaft, das wären ja noch mehr Leute, die auch nichts zu tun gehabt hätten.
Ja, du musst ja nicht präsent einbauen. Also wahrscheinlich bei den Defenders hat es wirklich gereicht, einfach nur eine Schlacht zu sehen. Wo ich halt ein Problem halt sehe, ist halt bei der Thematik den Hobbit, also ein 200-Seiten-Buch, hat man auf drei Stunden-Filme rausgebracht. Cool, hat super funktioniert.
Nope.
Warum macht man nicht Infinity War in drei Teile? Man hätte den Film, weil man merkt, dass der Film irgendwann zu schnell wird. Also auch dieses Steinchen für Steinchen für Steinchen für Steinchen geht mir zu schnell. Ich hätte wirklich ein Ding gemacht, was weiß ich, Thanos die ersten vier Steine, nämlich den Soulstone. Ein Ding. Dann wirklich ein Mittelteil, wo alle Helden wirklich dann auch ihre Heldentodszene kriegen. Ich würde den auch sterben lassen.
Ja,
den und den dritten Teil, wie die New Avengers sich den Gauntlet holen.
Das wäre nicht schlecht gewesen. Aber ich glaube,
drei Jahre hätte es halt gedauert. Das hat aus meiner Sicht das Problem. Also das hat man früher bei Herr der Ringe machen können. Wir brauchen jetzt 6 Jahre, um die drei Herr der Ringe-Teile ins Kino zu bringen. Das könntest du heute nicht mehr. Weil jeder erwartet, man sieht es ja bei Star Wars, jedes Jahr ein Star Wars-Film.
Das ist aber die einzige Sache. Ja, ich verstehe den Punkt, aber halt.
Aber wie gesagt, das interessiert keinen, der da drin war. Das ist der bestverkaufteste Film. Ich weiß gar nicht, hatte jetzt alle Box-Office-Dinger?
Ja,
also ist
ja,
das
der beste Film, der jemals aller Zeiten gehabt, ja.
Also, wie gesagt, no offense an Marvel, die haben es richtig gemacht, weil 90% der Leute, wie ihr sagt, ist es scheißegal in dem Film. Da sitzen so ein paar Nerds wie ich und Lasse und noch andere Leute und sagen so: gefällt mir nicht. Da ist nicht Jessica Jones drin. Warum ist da meine Jessica Jones nicht drin? Ich hasse diesen Film.
Mich stört das nicht.
Ja, davon gibt es vielleicht 5000 Leute auf der Welt.
Ja.
Schade. Also, man muss halt, ist auch verständlich.
Man muss halt auch immer überlegen, für das beste Pacing, für den besten Flow, man muss überlegen, für das Omelette, welche Eier machst du kaputt? Und in diesem Fall haben sie dann vielleicht die richtige Entscheidung getroffen, weil sie konzentrieren sich auf das Filmuniversum. Und wenn da jetzt Spider-Man nicht drin gewesen wäre, aber stattdessen Jessica Jones, da hätten sich bestimmt viele Augenbrauen fragend gehoben. Dann wer zur Hölle ist das? Du hättest
aber auch Spider-Man nicht gebraucht in dem Film.
Naja, aber doch, in dem Sinne, weil ich finde, jeder Charakter, also jeder der Hauptcharaktere erfüllt hier auf jeden Fall eine gewisse Funktion. Und Spider-Mans Funktion ist mit unter anderem, dass wir die Everyman-Figur haben inmitten dieser verrückten Welt. Und natürlich, er ist auch da für eine bestimmte Zielgruppe. Aber er ist auf jeden Fall... Genau, die junge
Zielgruppe, glaube ich, ja.
Ja, er ist auf jeden Fall dafür da, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen, um ein bisschen Leichtigkeit. Und übrigens, meiner Meinung nach hatte er die beste Sterbeszene von allen. Also das war herzergreifend. Ja, von
Dr. Who geklaut.
Davon weiß ich nichts. Aber das war wirklich, ich hatte eine Träne im Auge bei ihm, wo ich dachte, meine Güte, Tom Holland.
Also nach Iron Man war ich nur noch heute im Ding gesessen und ich habe noch zwei Arbeitskollegen dabei gehabt, die jetzt keine Nerds sind und die haben sich nur gefragt, wieso heult er jetzt? Und das wie ein Schlosshund jetzt einfach los hat. Weil das haben sie schon wirklich gut gemacht und wahrscheinlich war es auch, ich bin ja um 0 Uhr drin gewesen, ich war auch schon etwas müde um 3.
Oh Gott.
Von dem her, es war schon schlimmer. Wie gesagt, die Szene, ich will noch nicht gehen, ist aus dem 11. Doktor von Doctor Who. Der sagt am Schluss auch, er will nicht gehen.
Ist halt die Frage, ob sie das extra gemacht haben, als weil er ja so ein Film-Nerd ist, Peter Parker in dem Falle, oder nein, ob das quasi...
Ich glaube, das war unbeabsichtigt. Aber ich habe gehört, Tom Holland hat die Szene größtenteils improvisiert. Und ich könnte, Tom Holland sieht aus wie einer, der Doctor Who mag. Also vielleicht war es von seiner Seite, vielleicht war die Anspielung tatsächlich die Intention. Wer weiß.
Aber es war eine mega Sterbeszene. Vor allem wirklich traurig, dass das Iron Man alles verloren hat.
Wie hat euch eigentlich, vielleicht um mal noch ein Thema anzuschneiden, oder weiß nicht, ob ihr jetzt einen Einspieler machen wolltest eigentlich. Wie hat euch denn einfach dieser Humor gefallen? Also das ist ja, ich finde, das Thema Humor muss man beim MCU unbedingt auch mal anschneiden. Nachdem jetzt Thor 3 ja einfach eine Witze-Explosion war, auch anstrengend fand ich, und Guardians 2 irgendwie in einem gewissen Rahmen ja auch, ist jetzt hier mit Black Panther und auch bei jetzt hier Infinity War das Ganze ja wieder ein deutliches Stück zurückgenommen. Wie hat euch der Humor gefallen in dem Film?
Ich fand ihn wunderbar. Er hat genau da gepasst, wo er rein sollte, weil ich wäre jetzt erwartet, oh, das wird jetzt das düstere Sterbefest und so weiter. Die Charaktere, wo es passt, bringen ihn Humor mit rein. Das waren größtenteils die Guardians. Die Guardians waren die Highlights, was den Humor anging, aber auch sonst. Es hat einfach wundervoll gepasst und sie haben die Witze sein gelassen, wenn es wirklich keinen Platz hatte. Und es war einfach diese Art von Leichtigkeit zwischendurch. Braucht man. Sogar in den Dark Knight-Filmen hast du gewisse Humoreinschübe. Halt sowas, was das DCEU nie auf irgendeine natürliche Art hingekriegt hat, außer in Wonder Woman. Aber hier, es hat einfach, meiner Meinung nach, hat es wundervoll gepasst und nach Thor 3. Natürlich, Thor 3 war nicht nur Komödie, Thor 3 war Parodie, meiner Meinung nach. Aber lustig. Und Guardians 2, dafür passte es einfach. Und aber halt auch im Vergleich, Doctor Strange, auch wenn es da lustige Momente gab, war trotzdem halt ein etwas ernsthafterer Film. Und Black Panther hat mir sehr gefallen, dass da nicht so viel Humor war, weil es einfach, es waren lustige Stellen drin, aber nur bei den Charakteren, wo es halt gepasst hat. Und
ja, und es war auch einfach Krieg in Wakanda, muss man auch sagen. Ja, in Wakanda genau. War halt wirklich, die haben Wakanda den Erdboden gleich gemacht und das sind eigentlich die aus Wakanda nicht gewöhnt, weil bis eigentlich vor 3 Filmen existierte das nicht für die Welt und für die existierte auch nicht Raumschiffe und Sachen, die angegriffen worden sind, weil ja sozusagen, das hat vielleicht der König von Wakanda mitbekommen, aber das Volk von Wakanda weiß nichts über die Welt da draußen. Von dem her, das muss für die der schlimmste Tag ihres Lebens gewesen sein, weil sie haben diese Gewalt, die, sag ich mal, ein durchschnittlicher New Yorker jetzt im MCU gewohnt ist, also irgendwie jede 2 Tage sein Hochhaus in sich zusammenbricht. ist halt was anderes. Was ich halt gut fand, war halt die Comedy, dass die gepasst hat. Also auch gerade Peter Quill und Iron Man fand ich halt mega, auch Iron Man und Doctor Strange. Ich fand halt ein paar Szenen total dumm. Zum Beispiel, die haben halt aus meiner Sicht Peter Quill komplett kaputt gemacht im Infinity War, weil es ist auch, das ist auch wieder so eine Szene, die haben sie mega dumm gedreht. Die versuchen, ihn den Handschuh auszuziehen. Er zählt, ja, Gamora ist tot. Hinter ihm steht Nebula im Film. Ich habe mir erst extra nochmal angeguckt. Hinter ihm steht Nebula.
Ja.
Die nichts macht, die steht hinter ihm. Sie merkt, Gott. Peter Quill will ihn auf die Fresse hauen. Sie ist ein Android und Peter Quill ist kein Celestial mehr, sondern ein Mensch. Das heißt, sie ihn einfach entweder töten können, wenn er sich gar nicht aufgibt, oder ihn einfach zur Seite reißen sollen. Nein, was macht der? Schlägt Thanos ins Gesicht. Das war die dümmste Szene in diesem Film. So, okay, ja, ich weiß, sie dürfen im Moment ihn den Handschuh nicht wegnehmen, aber dann in Gottes Willen tut halt Nebula hinten aus der Szene rausretuschieren.
Ja, aber
weil alle waren damit beschäftigt, ihn zu halten, außer Nebula, die war da hinten gechillt dargestanden.
Ja, das war ein Fall von Because the Script Says So, aber mein Problem war, und das ist mir erst später aufgefallen, sie etablieren vorher, dass Doctor Strange mit seinen Portalen Gliedmassen abtrennen kann. Warum macht das dann hier in diesem Fall nicht? Ja, also das war ein Problem halt. Aber wer weiß, einige sagen, das war auch Teil seines Plans, weil er die Zukunft gesehen hat, von wegen, sie können wohl nur gewinnen, wenn er alle
Steine kriegt. Ja, aber Nebula hätte es nicht gesehen. Also eigentlich hätte Nebula, ja.
Ja, wie auch immer. Das war ein Plotloch, ganz offensichtlich. Aber ich finde nicht, dass sie seinen Charakter kaputt gemacht haben, weil Peter Quills Reaktion war Teil seines, also das kann man sehen, dass das Teil seines Charakters ist. Und ich mochte
sein. Ich spreche jetzt mit ganz tiefer Stimme. Ja, ich mochte einfach sein Neidspiel. Aus dem Plot-Twist heraus.
Und ich mochte sein Neidspiel mit Thor. Ich mochte das gerne.
Fandest du das gut? Ich fand, es hat Peter Quills Rolle komplett kaputt
gemacht. Ich fand das lustig, halt, weil er sich sofort herausgefordert sieht, sodass das Manchild Peter Quill. Ich habe absolut kein Problem damit gehabt. Ich fand, das hat wunderbar zu ihm gepasst. Und alle anderen Guardians, das ist der erste Guardians-Film, ohne dass James Gunn sie inszeniert und schreibt. Obwohl ich glaube, dass er ein bisschen seine Hand drin hatte mit bestimmten Dialogszenen. Garantiert hat er irgendwelche Ghostwriter-Sachen gemacht. Aber es funktioniert wunderbar. Die Charaktere sind genauso, wie man sie aus den anderen Filmen kennt. Und James Gunn selber hat sogar persönlich den Rousseau-Brüdern 3 Songs zur Auswahl geschickt als Einführungssong, wo sie sich einen rauspicken konnten. Dann Rubberband Man, wundervolle Wahl. Sofort bist du wieder drin in dieser Gruppe mit diesem Song und wie es gefilmt ist. Es ist ganz genial und die bringen den besten Humor. Aber
fandest du nicht, dass aus Guardians 2 Peter Quill eigentlich Erwachsener rausgegangen ist?
Schon, aber halt.
Und das fand ich halt, das war in der Szene komplett weg. Also, weil er hat seinen Vater getötet, er war ein Gott, hat das gesehen, was ein Gott sieht, und war auch dann im restlichen Film von Guardians 2 eher ruhig und traurig mit der Hondor-Szene und so. Und jetzt ist er wieder genauso wie im Ende von Guardians 1. Das fand ich halt komisch, weil da ist auch die Entwicklung aus meiner Sicht nicht wirklich weitergegangen für den Charakter. Also,
ja, deswegen fand ich
schwierig.
Er hat seine ernsthaften Szenen zusammen mit Gamora, halt wenn sie ihm sagt, erschieße mich und so weiter. Halt, das ist auf jeden Fall eine Szene, wo sie.
Das war auch schön mit der Blasenpistole.
Nee, aber
so, nicht das anders machen können.
Nee, nicht das direkt, aber halt, das halt das Gespräch, das sie vorher führen. Also auf jeden Fall, dass er immer noch ernst sein kann, aber in diesem Fall, wo er dann halt einfach seine Männlichkeit bedroht sieht. Ich hatte kein Problem damit, dass er sich so verhalten hat. Es war einfach.
Die Luftblasenpistole, das war ich halt zu much zum Beispiel.
Beim zweiten Mal war sie zu viel, also da hätte man sich ein Niceres einfallen lassen können.
Ach so, ja, sie hätten was anderes draus machen. Ja, stimmt, sie haben es 2-mal gemacht. Das erste Mal fand ich wirkungsvoll. Das zweite Mal dachte ich, was soll's.
Ne, beim ersten Mal fand ich es halt, hat es halt einfach die Sehne zerstört.
Nö, ich fand's okay. So, halt so von wegen, jetzt zerplatzen noch all deine Träume wie Seifenblasen. Ich habe darin einfach so einen Symbolismus gesehen.
Wie schön du das immer alles umschreibst. Und ich umschreibe euch jetzt mal kurz, damit wir hier nicht 17 Stunden nachher haben und dass kein Mensch irgendwie mehr zum Reden kam, umschreibe ich euch kurz den Mickey, den kennt ihr vielleicht, das ist nämlich einer von 3-2-Play und der hat auch einen tollen Einspieler gemacht und den werde ich euch jetzt kurz vorspielen. Ihr könnt währenddessen vielleicht aufs Klo gehen oder so, falls ihr Lust habt. Bis gleich.
1-2, Mic check, wiki wiki wow wow west. Hallihallo, hier ist der Migi von Free2Play und dein Ernst. Ich möchte auch kurz ein bisschen was über Avengers Infinity War sagen. Und ich bin sehr froh, dass ich hier einen Einspieler machen darf, weil wir werden nicht über Avengers reden und ich habe unglaublichen Redebedarf gehabt nach dem Film. Und habe ihn auch immer noch und ich verschlinge jeden Artikel und jede Theorie, die irgendwo auftaucht, zum Film, weil ich einfach mega Bock habe, selber drüber nachzudenken und drüber zu reden und ich freue mich, dass ich auch hier ein bisschen meinen Senf lassen kann. Und zwar möchte ich mich auf einen bestimmten Charakter ganz besonders konzentrieren, weil ich einfach riesiger Fan bin und das ist Spider-Man. Ich bin riesiger Spider-Man-Fan. Spider-Man waren so die ersten Comics, die ich gelesen habe als Kind, wo ich so alte Bücher noch rumliegen habe und ich liebe Spider-Man, ich bin wahnsinnig froh, dass er mittlerweile Teil des MCUs ist, dass da eine Einigung zustande kam mit Sony, das mag ich mega gerne und ich mag den Handlungsstrang in Infinity War von Peter Parker bzw. Spider-Man echt richtig gern, also dieses Ganze, er ist erst in dem Bus, als die Stadt angegriffen wird und kommt dann dorthin, kriegt dann von Tony Stark den Iron Spider Anzug, den viele ja eigentlich schon in Civil War vermutet haben, der aber dann nicht kam, der uns aber schon in einigen Trailern bzw. Screenshots aus Trailern oder was auch immer angeteased wurde. Also es war klar, Spider-Man kriegt den Iron Spider-Anzug, der mega geil ist, muss man sagen. Und er widersetzt sich dann ja Tony so ein bisschen und fliegt da mit in den Weltraum und hat dann auch eine mega wichtige Rolle. Und ich mag den ganzen Handlungsstrang von Spider-Man sehr gern, weil es ist echt so, Spider-Man ist im Film quasi so der kleine Junge, sage ich jetzt mal, im Team, der den Toughen spielen will und einfach zeigen will, ich kann bei den Großen mitwirken, ich kann bei den Großen mitspielen. Und er macht es auch den ganzen Film über sehr, sehr gut, finde ich. Er wird dann auch von Tony in die offiziell zu einem Avenger ernannt, was für ihn natürlich so das Beste ist, was passieren kann. Und es wirkt auch so, als hätte Spider-Man so seine richtig großen Momente in dem Film, bis halt dann auf das Ende, ich muss es leider auch ein bisschen spoilern, aber es wurde mir erlaubt, bis halt am Ende klar wird, okay, Spider-Man bzw. Peter ist doch noch ein junger Bursche, der nicht wirklich mit dem Ganzen klarkommt. Also als er sich dann auflöst und einfach zu Tony sagt, er fühlt sich nicht gut, was wahrscheinlich so seine Spider-Senses sind, also die Spinnensinne, die sagen, ey, es wird jetzt gleich gar nicht geil für dich. Und er sich dann langsam auflösen beginnt und quasi in Tony Starks Armen stirbt und ihm sagt, er will noch nicht gehen, er will noch nicht sterben und sich dann mit einem leisen Sir noch von ihm verabschiedet. Das hat mir schon, sagen wir so, die ein oder andere Träne aus den Augen getrieben und das war für mich mit so der emotionalste Tod im ganzen Film. Ich hoffe, dass die Leute, die sich da am Schluss aufgelöst haben in Asche, dass die zurückkommen, weil ohne Spider-Man, es wäre echt mega schade für mich. Echt so ein Film, Civil War, wo er vorgestellt wird, dann noch einer, wo er quasi da ist und dann einer, wo er wieder gehen muss, wäre schade um den Charakter. Also ich hoffe und ich glaube auch, dass die Leute, die sich da in Asche aufgelöst haben am Schluss, dass die wiederkommen werden. Von den anderen, die gestorben sind, müssen wir uns sehr wahrscheinlich verabschieden. Da bin ich aber auch froh darüber, also die Entscheidung da konsequent Tote zu haben, die nicht wiederkommen, finde ich gut. Es macht den Film wesentlich glaubhafter und wesentlich dramatischer und ja, also insgesamt kann ich echt sagen, der Film hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Die 2,5 Stunden oder fast 3 Stunden haben sich nicht so lang angefühlt im Kino. Ich mochte den Charakter von Thanos sehr gerne, also Josh Brolin hat echt gute Arbeit geleistet, es emotional rüberzubringen, den großen Titanen. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wie es im Mai 2019 dann weitergeht. Also eigentlich kann ich es kaum erwarten und ich freue mich drauf. Und ja, je nachdem, entweder ist der Einspieler am Schluss, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit nach dem Podcast oder ihr ist mittendrin, dann noch viel Spaß mit dem weiteren Podcast. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte und ja, tschüss.
Tschüss, danke Miggi.
Er findet es okay, dass Groot stirbt. How dare she?
Warum? Root wird einfach durch den Stiel vom neuen Hammer einfach wieder rausgeholt.
Oh Gott, dann. Ja, aber. Okay, das fand ich eine geile Szene.
Außerdem ist Groot ja schon mal gestorben. Das ist ja ein neuer Groot.
Ja, aber ich. Stimmt. Aber es ist geil. Die Szene war geil, wo er endlich mal Initiative ergreift. Mein größter Lacher übrigens. Ich finde dieser Beitrag den Nagel auf den Kopf getroffen, was auch meine Gefühle mit Spider-Man anging im Film. Aber einer meiner größten Lacher war der Auftritt von Peter Dinklage. Weil ich habe ihn
auch. Das kam echt unerwartet.
Ich habe den Namen auf dem Poster gesehen. Und hab aber, wusste im ganzen Film nicht, wen spielt er denn? Selbst als sie irgendwie gesagt haben, oh, hier Schmiede und so weiter, ich hätte nicht damit gerechnet. Und dann spielt er einen Riesen. Halt, und sie nennen ihn trotzdem Zwerg halt. Ich hätte mich fast weggeschmissen. Es war so dumm und so unerwartet und so lustig.
Wo ich ein bisschen enttäuscht war, dass Red Skull nicht Hugo Weaving gespielt hat. Den hat irgendeiner aus The Walking Dead gespielt.
Ja, genau. Also manchmal muss man da auch halt, wer gerade verfügbar ist oder nicht. Ich habe auch gehört, dass Idris Elba, der Heimdall spielt, dass der raus wollte aus dieser Filmreihe und deshalb sehr froh war, dass er sterben durfte am Anfang. Weil er hatte nicht wirklich Spaß mit, ich habe irgendwie gehört im Interview, eine seiner schlimmsten Erfahrungen war, an Seilen zu hängen in Tor 2 und da diese Drohne auszuschalten. Also das mochte er wohl gar nicht. Und deshalb war er ganz froh, dass er da raus konnte. Und warum sie Hugo Weaving, ich weiß nicht, vielleicht war er nicht verfügbar oder wollte nicht, wer weiß. Aber
nee, der wollte nicht mehr, der hat ein paar ganz eindeutige Kommentare Richtung MCU mal gemacht nach seinem Abschied dabei. Okay, und also ich glaube, das war ein beidseitigem Interesse da, nicht mehr an diesem Film teilzunehmen.
Aber sein Auftritt hat gesessen, halt Red Skulls Auftritt war sehr, und das war für mich einer der größten Wortmomente. Das war cool.
Die Frage ist, wollen wir jetzt, wir haben glaube ich fast den kompletten Film jetzt durch, oder wollen wir mal drauf, was kommt in Avengers 4?
Ja, sehr gerne.
Dass es nicht ewig lang wird, oder habt ihr noch irgendwelche Punkte, die ihr noch besprechen wollt?
Na, ich finde, wir sollten schon mal uns Gedanken machen, wie wir das jetzt eigentlich genau finden, dass da zwei vielleicht sogar mit die wichtigsten Avengers überhaupt nicht dabei waren, die eben nur kurz mal angerissen wurden. Wir hatten kurz thematisiert eben, dass Hawkeye und Ant-Man hier eben nicht Teil des Films sind, und jetzt geht natürlich auch die Spekulation los, was war da eigentlich los? Sind natürlich auch gespannt, was dann im neuen Ant-Man-Film überhaupt passieren wird. Aber ich sag mal, das kann man sich irgendwie noch so zusammenreimen, aber dass quasi einer der Stamm-Avengers, nämlich Hawkeye, ja, also, dass der nicht dabei war, ich finde, das ist schon ein herber Verlust für so einen
Film. Es gibt keinen Hawkeye mehr.
Nein,
es gibt nur noch Ronan.
Nee, vor allem, sie erwähnen ihn ja auch einmal kurz irgendwie, oh, die sind in Sicherheit.
Im Hausarrest.
Ja, genau, irgend sowas in der Art. Aber keine Ahnung. Halt, ich hatte damit kein Problem. Ich denke mir, irgendwann bringen sie ihn wieder zurück, weil ich mag seine Figur sehr.
Er war ja mit dem Film dabei. Also es gibt ja Pressebilder von Hawkeye. Und da ist er eben nicht mehr Hawkeye, sondern Ronan. Also im Endeffekt so eine asiatische Form davon, weil wahrscheinlich davon ausgegangen wird, dass seine Familie tot ist.
Bilder doch, auf denen auch die anderen, sage ich mal, mehr oder weniger Leaks zu Avengers 4 drauf sind, oder? Wo man auch andere Personen, anderen Charakteren, andere vor allem Kostüme sieht auch, ne?
Genau. Es gibt ja mehrere Pressefotos zum Beispiel, dass die zum Beispiel wieder bei Avengers 1 sind. Also man sieht die alten Kostüme und sie tragen aber komische Armbänder. Also die Frage ist, dass ich mir vorstellen kann, also es gibt zwei große Theorien, wo ich dran glaube. Die erste ist, der Handschuh wird ja zerstört, das sieht man ja auch im Film. Also der Handschuh wird nach dem letzten Mal zerstört. Danach, habe ich mich auch eingelesen, kann der sozusagen nur jeden einzelnen Kristall einzeln benutzen, deswegen kann er sich auch heilen und wegteleportieren. Aber man merkt ja, dass ja diese Zwischenszene im roten Infinity-Stein ist, mit Gamora, mit der kleinen Gamora. Viele gehen davon aus, dass Thanos jetzt einfach gemerkt hat, dass das schlecht war, was er gemacht hat, weil ihn auch Gamora nicht verziehen hat. Und zum Beispiel der Zwerg hat ja auch überlegt, den Dinklage gespielt hat, der könnte ja einen neuen Handschuh bauen. Und wir wissen der ja Zwerg. aus genau, der Zwergriese. der wird wahrscheinlich den Handschuh bauen können, weil der hat ihn ja schon einmal gebaut. Mhm. Und man geht davon aus, dass Adam Warlock eingeführt wird. Also Adam Warlock haben wir auch schon gesehen.
Ja,
in genau. Guardians 2 war das, glaube ich. Genau, am Schluss. Genau, mit der goldenen Tussi. Und Adam Warlock ist im Endeffekt in den Comics auch oft für Thanos, oft gegen Thanos. Also es ist auch nicht so ganz klar, was aus ihm wird. Ich glaube nicht, dass Adam Warlock kommt, weil so eine krasse Marvel-Figur tun sie nicht einfach in Avengers einführen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Möchte dir jemand mal kurz mir erklären, wer Adam Warlock ist? Ich habe das zwar mitbekommen am Rande in der Endcredit-Szene von Guardians of the Galaxy 2. Ich kann aber als Nicht-Comic-Leser absolut nichts mit ihm anfangen.
Ich auch nicht. Nur, dass er irgendwie Thanos besiegt in den Comics, so viel weiß ich.
Ja, Adam Warlock ist kein Sentinel, gibt es also ja Sentinel und sonstige Sachen. Auf jeden Fall um einiges stärker als Miss Marvel, um einiges stärker als Thor.
Captain Marvel.
Hm, was hab ich gesagt?
Miss Marvel? Du sagst immer Miss, und ich verstehe immer Miss Marple.
Miss Marvel ist eigentlich Captain Marvel, also ich hab zwei. Also
nee, ne, klar, ich verstehe, wen du meinst, aber du sagst es halt falsch.
Genau, also Captain Marvel für das MCU, und wie gesagt, das wird halt einfach ein verdammt starker Charakter, ist ungefähr auf den gleichen Level wie Thanos.
Okay, aber
das ist einfach schwierig, den einzuführen.
Wollte ich gerade sagen, das wäre sehr merkwürdig, wenn sie jetzt quasi in Avengers 4 sagen, hey, und jetzt hier ist unser MacGuffin, guck mal, das ist dieser Warlock, der macht den jetzt einfach kaputt, Peng.
Genau, ich kann mir nur vorstellen, dass er den Miss Marvel in Captain Marvel vorkommt. Aber das kann auch nicht sein, weil Captain Marvel spielt ja in den 90ern.
Ja, aber das ist einfach eine Rückblende. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Film einfach eine Rückblende sein wird. Und zwar so eine Entstehungsgeschichte wie zum Beispiel Thor 1. Und dann wird
genau, sie ins neue katapultiert. Oder Captain America 1, genau.
Mhm. Ja. Und da gibt es ja auch schon Fotos mit dem jungen Samuel L. Jackson, also auf jung geschminkt. Wir werden da, glaube ich, wirklich viel auch in den frühen, ich glaube, 70ern spielt, da habt ihr gesagt. Also eben in auch dieser Zeit sehen, ja.
In den 90ern
spielt er. Da ist
auch Robbie Downey Jr. dabei, okay. mit blonden Haaren.
Mhm. Ah ja, cool.
Mein Problem auch mit diesen Sachen ist, da ich die Comics nicht kenne, oft sagen mir diese Hinweise nichts in den Endcredits, halt bei natürlich bei Warlock offensichtlich, aber auch schon im ersten Teil nach den Credits von ersten Avengers, wenn dann Thanos dort steht und ich saß da allein im Kino, umgeben von Fans und alle haben angefangen zu tuscheln und ich saß da, wer ist das? Hellboy in Space? und dann habe ich rausgefunden, okay, es ist Thanos. Und hier hatte ich dasselbe, in der Endcredits-Szene, wenn da auf diesem Pager dieses Symbol erscheint, ich saß da, wer ist das? Und irgendwie jemand hinter mir hat zu dem anderen geflüstert, Captain Marvel. Ich so, ah, okay, gut, danke.
Ja, das hat bei mir diese junge 14-jährige Dame vorne hat gesagt, das ist doch Captain Marvels Zeichen. Ach, cool. Ich hab gedacht, wow.
Das ist gut. Seht ihr, da lohnt es sich doch ins Kino zu gehen, wenn dann Leute im richtigen Moment irgendwelche Informationen fallen lassen.
Von dem her wird es halt spannend. Was ich mir halt einfach vorstellen kann, das war ja die lustige Szene mit Dr. Strange, der gesagt hat, so, ja, ich habe 100 Millionen Sachen gesehen, wir gewinnen nur bei einmal. Und davor hat er gesagt, also wenn ich einen Infinity-Stein retten kann oder Spider-Man und Iron Man, nehme ich einen Infinity-Stein. Und ich glaube einfach, dass Dr. Strange gesehen hat, was passiert und deswegen das so macht.
Ja, deswegen, das ist auch der einzige Grund, warum Tony Stark in dem Fall überleben muss, weil ich glaube, das ist die einzige an sich Szenerie, wo sie gewinnen können, ist irgendwas mit dem Tony. Ich kann dir aber nicht sagen, was. Also ich könnte jetzt nicht zusammenreimen, das ist, der besiegt die dann wegen Blablabla oder sowas.
Das ist aber auch noch selbst Comic-Kenner nicht klar, was passieren wird. Was ich halt nur sehr schade finde, ist halt, also wer sicher tot ist, weil er auch nicht mehr man hatte den grünen Magic-Stein, dadurch könnte alle sozusagen wieder herstellen, die durch Thanos gestorben sind. Das heißt, alle bis auf Loki, Gamora, ist noch davor gestorben?
Ich hoffe, Gamora Heimdall kommt wieder. Ich hoffe es.
Heimdall. Nee, Gamora ist bestimmt tot.
Oh Gott, das wäre schrecklich.
Oder er wünscht sich vom Infinity-Stein, seine Tochter wieder zurückkommt. Dann könnte es auch Gamora wieder beleben. Aber dann, ganz ehrlich, wäre für mich das MCU schon großteilig gestorben. Also was auch dumm ist. Also warum muss ich einen Zweiteiler machen, wo ich alle sterbe und alle danach wieder kommen? Bis auf Loki und Heimdall. Also das wäre dann wieder so, okay, ich glaube, dann wird auch langsam das MCU glaube ich, schon einen Knacks weg haben, weil selbst in den Comics sterben die richtig, dass sie nach 10 Jahren wiederkommen und nach 5 ist ja eine andere Geschichte, aber also ich finde, dass vielleicht bis auf, also ich kann mir nur vorstellen, dass Doctor Strange überlebt, der Black Panther und vielleicht Gamora und alle anderen und Spider-Man, aber alle anderen sollten wirklich sterben.
Nee, ich hoffe, die Guardians schaffen's und weil Peter Quill auf jeden Fall und die ganzen
anderen, ich weiß brauchst sie nicht. Du brauchst sie nicht.
Ich schon,
die
alten, ich brauch sie schon.
Ich möchte euch ja jetzt nicht spoilern, aber es gibt schon einen angekündigten dritten Guardians-Film, also eben, die werden es schaffen.
Ja, das ist ja wurscht. Nein, muss nicht sein. Im zweiten Guardians-Film haben sie die alten Guardians auf der Galaxie
gezeigt. Ja, eben. Es gibt so viele potenzielle neue Mitglieder für alle Teams, inklusive Iron Avengers Man. Und eben ja auch der Guardians eben. Und also ich denke da, also ganz im Ernst, für das ist doch eigentlich nur nice, wenn du die Option nutzt, mal jetzt hier haufenweise neue Charaktere einzuführen, die du auch langfristig nutzen kannst.
Vor allem ein wichtiger Punkt ist, Iron Man war lange Zeit ein Mitglied der Guardians of the Galaxy.
Fuck, ey, als Nicht-Comic-Leser hast du absolut keine Chance. Das ist
mein Problem ist halt, ich könnte mir vorstellen, dass im zweiten Infinity War in irgendeiner Form irgendeine Art von Austausch stattfindet, weil die meisten alten Hasen haben jetzt überlebt und die meisten Neuzugänge sind weg. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass halt auf jeden Fall, weil alle hatten damit gerechnet, dass Tony Stark stirbt. Weil auch auf dem Poster, achtet auf das Poster, da ist in dieser ich wage es zu sagen, Christus-Pose, in der er dort steht, geben sie einen eindeutigen Hinweis darauf. Aber dann stirbt und er wird erstochen, aber stirbt nicht. Und deshalb dachte ich mir, das garantiert im nächsten. Weil einfach Robert Downey Jr., die können ihn nicht ewig behalten, er wird immer teurer und sein Vertrag läuft aus. Er ist einfach, und ich dachte mir, er ist Dead Meat in diesem Film. Und war er nicht, wo ich mir dachte, oh, nee, das ist überraschend.
Es gibt ja eine Theorie, dass alle, die jetzt leben, tot sind. Dass die eigentlich in ihrer sozusagen, was eigentlich rauskommt im Plot, alle, die sich aufgelöst haben, sind im Endeffekt auf der Erde und die sind alle tot.
Das ist nice, weil so eine ähnliche Theorie hatte ich, aber halt, dass jetzt die tot sind, in so einer Art von Paralleluniversum sind, wo sie dann vielleicht wieder ausgelöst werden können oder so.
Das ist die zweite Theorie. Ant-Man hat ja das Mikroverse in Ant-Man gefunden.
Oh Mann, das ist so geil.
Und es könnte sein, dass sie sich zu Staub zerfallen haben, jetzt im Mikroverse sind. Und das kommt jetzt vielleicht bei Ant-Man und The Wasp raus, dass sie alle aus diesem Ding rausretten.
Oh Gott, ich glaube nicht, dass sie das da einbauen. Vielleicht teasern sie es an. Was meint ihr, endet? Ich weiß nicht genau, wann der zweite Ant-Man-Film spielt. Ob jetzt vor Infinity War oder danach oder
vor Infinity War und während Infinity War.
Achso, okay. Okay, weil kann es dann sein, dass der Film damit endet, dass sich dann plötzlich Leute auflösen?
Das ist die Hoffnung.
Oh, wow. Also, das wäre schon heftig, wenn wir irgendwie. Okay.
Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Five Wasp gleich sterben lassen.
Oder Jesus.
Hey, nein, Pim. Aber wie gesagt, das Mikroverse, das kann durchaus sein. Es gab schon Comics, wo das stattgefunden hat.
Das
gibt diese Paralleldimension auf atomarer Ebene. Und der Staub ist ja atomare Ebene, also theoretisch hätte das sein können.
Das klingt sehr interessant.
Die großen vier Theorien, die es halt so gibt.
Das klingt auf jeden Fall interessant. Darf ich noch, weil wir über die alten Filme, weil du gesagt hattest, dass wir noch irgendwie was sagen wollten über Infinity War selber, darf ich was zur Musik sagen?
Natürlich.
Wie die meisten von euch ja wissen, habe ich da einen sehr, sehr großen Hintergrund. Und ich habe im Vorfeld mich sehr darüber gefreut, dass der Komponist Alan Silvestri zurückkehrt, den wir auch schon aus Captain America und dem ersten Avengers kennen. Und da dachte ich, und im Trailer selbst spielen sie das Avengers-Thema an, wo ich mir dachte, vielleicht bringt er ja so gesehen auch mal noch mehr thematische Kontinuität mit, indem er einige der alten Charakterthemen zurückbringt. Und weil nämlich gerade in der zweiten und dritten Phase wurde Marvel immer besser mit den Soundtracks und hat da richtig tolle, schöne Themen gemacht und haben auch Alan Silvestris Thema für die Avengers immer wieder mal angespielt in Ant-Man und in verschiedenen anderen Sachen. Danny Elfman hat es für Age of Ultron weiterentwickelt. Und die Hoffnung, dass so gesehen thematische Kontinuität gewahrt wird, ist gestorben für mich mit dem ersten Auftritt von Spider-Man. Wo nämlich, wenn er sich dann aus dem Bus herausspringt, wir nicht das Michael Giacchino-Thema hören, sondern so ein Alan Silvestri-Held-mäßiges da, 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 da. Und da dachte ich, okay, gut, du wirst nicht die alten Themen wieder aufgreifen. Verstehe. Wenigstens haben sie das dann relativ früh etabliert. Und ich habe ein Interview gelesen, wo sie gesagt haben, dass sie darüber nachgedacht haben, jedem einzelnen Charakterthema irgendwie so ein Kopfnicken zu geben. Aber dann haben sie gedacht, dann sind sie irgendwie zu der Übereinstimmung gekommen, dass es vielleicht zu ablenkend gewesen wäre. Und ich kann dem in gewissem Sinne zustimmen, denn es ist ja ein Teamfilm. Also es ist ja tatsächlich ein Avengers-Film und sie arbeiten auf ein Ziel zu und da ist nicht sehr viel Platz für Individualität. Deshalb kann ich verstehen, dass sie das gelassen haben. Es ist ein bisschen schade, dass sie nicht wenigstens bei Spider-Mans ersten Auftritt irgendwie das Thema zurückbringen oder so. Und die Musik selber ist sehr funktional im Film. Sie geht ein bisschen unter in der finalen Abmischung. Aber es ist letztendlich, wenn man es so gesondert hört, ich mag, dass sie das Avengers-Thema natürlich wieder dabei haben. Es ist schön bombastisch, es ist typisch Silvestri. Es ist ein bisschen Silvestri auf Autopilot. Man merkt, dass sein Herz war viel mehr bei Ready Player One. Aber mir hat die Musik auf einer funktionalen Ebene gut gefallen, aber sie gehört nicht zu meinen Top-Soundtracks von Marvel.
Da möchte ich jetzt noch kurz eingrätschen, und zwar die haben aber das Black Panther-Theme und das Captain America-Theme in die Musik mit einverbaut. Also
Aber nicht halt, es war nur ein bloßes Statement. Halt, dass das Black Panther-Thema war einfach nur eine bloße Wiederholung und nicht irgendwie eingebaut. Einmal bauen sie es in das Avengers-Ostinato mit ein.
Genau,
so diese Trommeln. Das machen sie einmal. Und sonst das Captain America-Motiv, das ist ja auch von Silvestri. Und deshalb ist das auch wieder mit dabei, natürlich. Aber auf dem Soundtrack komischerweise in der Szene, wo er nicht auftritt. Also das hat mich gewundert. Aber okay, vielleicht habe ich da irgendwas durcheinander gebracht. Aber das Ding ist, halt für Black Panther, ich fand's toll, dass sie das zurückgebracht haben, aber es wurde halt nicht in irgendeiner Form variiert. Es war einfach bloß irgendein Teil von einem Track aus dem Black Panther Soundtrack. Und die Musik war toll. Die war richtig klasse. Mhm. Aber ja, also da hatten sie Kontinuität und es gibt auf jeden Fall Motive für Thanos und seine Kinder. Es gibt auf jeden Fall was, das wiedererkennbar ist. Aber es ist halt nicht besonders prägnant. Also es ist halt, es ist ein funktionaler Action-Soundtrack und es ist ein typischer Silvestri-Soundtrack. Aber es ist halt nichts, er gehört nicht zu den allerbesten. Aber ich fand halt, die Musik ist nicht negativ aufgefallen, weil ich auch den Grund verstehen kann, warum sie nicht alle Themen wieder zurückgebracht haben.
Also ich fand es spannend, wie viel Soundtrack du daraus gehört hast. Also mir ist bis auf die Avengers-Szene ist überhaupt nicht irgendwie rübergekommen. Vielleicht lag es auch, dass ich irgendwie 2 Wochen vorher Ready Player One mir angeguckt habe, der halt nur auf Musik besteht sozusagen, der auch wirklich viel dazu beiträgt. Ich fand bei Avengers halt irgendwie bis auf Hintergrundrauschen kein großer Soundtrack zu hören.
Aber genau, das ist ja auch der Vorteil. Wenn dir die Musik nicht auffällt, dann ist sie perfekt, weil dann fügt sie sich quasi perfekt ein in den Film.
Das ist die Meinung von dummen Regisseuren. Halt, das ist immer die allgemein populäre Meinung, ist, oh, die Musik darf nicht auffallen. Dann denke ich mir, dann bracht keine Musik rein. Halt, das ist so dumm. Es ist so dumm. Halt, natürlich soll Musik, weil überleg mal, viele Regisseure heutzutage sind der Meinung, ja, Musik darf nicht auffallen, weil das zu sehr die Zuschauer manipuliert, gefühlsmäßig. Und ich denke mir, Filme sind dazu da. Kamera, Licht, Effekte, Schauspiel, die sind dazu da, den Zuschauer zu manipulieren. Warum darf das die Musik da nicht? Das ist so dumm.
Vor allem ich kann mich nur an meine Lieblingsfilme, gut, Star Wars, erinnern, wo halt die Musik so viel getragen hat. Ich glaube, wenn man Star Wars ohne Musik gucken würde, wäre der Film nicht so gut.
Nee,
also wenn es keinen Imperialmarsch geben würde, während da Darth Vader rumläuft, sondern so Schritte, man hört so Schritte. Weiß nicht, ob das so geil wäre.
Ja, so wie in Krieg der Sterne, also so wie im ersten Film, wo es noch keinen Imperialmarsch gibt.
Es gibt
trotzdem Tatooine-Szenen und alles, wo ein Tatooine guckt und wie er sich die Sonne anguckt, da sind ganz viele Soundtracks dabei.
Ja, wundervoll.
Wo mir jedes Mal irgendwie die Armhaare zu Berge stehen und wie gesagt, auch bei Ready Player One, dieser Film lebt von seinem Soundtrack.
Ja, möchte ich auch noch kurz eingrätschen, und zwar erinnert euch bestimmt an Episode 8, wo es diese eine kontroverse Szene gibt, wo es gar keinen Sound gibt.
Die gab es aber auch schon in Episode 2.
Ja, ich meine nur, das ist...
ja, aber das war gut.
Das ist eine der besten Szenen, die ich in den letzten Jahren im Kino gesehen habe, weil einfach überhaupt nichts passiert an sich.
Was aber auch zur Szene gepasst hat, wie Seismisch und Bombenmodo dann eine Sekunde nichts hört, sondern gibt einmal den THX-Sound.
Und du merkst, okay, THX-Sound. Habt ihr diese Plakate gesehen vor einigen amerikanischen Kinos für Episode 8? Die haben da teilweise Zettel aufgehängt, wo dann dran
steht,
in Star Wars, für die es nicht wissen, liebe Hörer, die haben da einige Plakate angebracht, wo dann irgendwie als Warnung stand, in Star Wars Episode 8 gibt es eine Stelle, wo für ungefähr 10 Sekunden kein Ton ist. Das ist kein Fehler des Kinos, sondern es ist eine künstlerische, es ist etwas Künstlerisches vom Film Gewolltes. Denn nicht mehr, wenn man das extra da dran schreiben muss, für die dummen kleinen Minions, die in diese Filme gehen, denke ich mir, wie weit sind wir eigentlich als Zivilisation?
Weißt du, es gibt einen Emoji-Film, kennst du den?
Ja, und der hat mich auch ein bisschen an unserer Zivilisation zweifeln lassen.
Fand ich den so schlimm? Ich war überrascht, wie gut der eigentlich war. Ich habe mir, glaube ich, bei der 99-Cent-Aktion von Amazon gut. Ich fand den nicht mal ganz so scheiße.
You are part of the fucking problem.
Der hatte eine gewisse Hintergrundstory.
Ja, ich meine.
Nämlich, dass man ein Individuum sein muss. Ne?
Aber das ist etwas, was. Ist dir aber auf die Gegenbotschaft davon aufgefallen? Gut, die Botschaft für die Hauptcharakter ist, oh, es ist wunderbar, wenn man individuell ist, man muss nicht konform sein. Und was ist der Plot von der Prinzessin? Sie will nicht konform sein und am Schluss ist sie konform!
Weil sich ihr ein Schicksal stellt.
Ja, aber das ist... Ach, immer. Nein, die Emoji-Movie ist nicht das Schlimmste aller Zeiten. Es ist halt
nur 8%
auf Rotten Tomatoes. Das ist Daniel der Zauberer. Deine Zauber ist der schlimmste Film der Welt.
Nein, aber das Ding ist. Das Ding ist, der Emoji-Film ist das, was unsere Generation hervorgebracht hat. Also, und die da darunter halt.
Ich sag mal so, Klasse. Wenn das ein Arthouse-Film gewesen wäre, wenn man den gleichen Plot, hättest du ihn gut gefunden.
Ich hab keine Ahnung. Ich hätte ihn gut gefunden, wenn er gut gewesen wäre.
Oh, das ist ein schönes Argument. Das ist ein absolut ziemlich gutes Argument.
Daraus, sogar, wenn daraus gut kann man was machen. Siehe The Lego Movie und Ralf Reichts. Wisst ihr, aus dieser Art von Plot kann man was Wundervolles machen, wenn man kreativ ist und nicht faul und nicht Sony.
Stimmt. Was fandet ihr eigentlich von dem Venom-Film?
Ich freue mich überhaupt nicht drauf. Sieht für mich absolut in keinster Weise vielversprechend aus. ich kaufe diesem Anzug, diesem Typ, der diesen Anzug-Typ spielt, kaufe ich die Rolle nicht ab. Das ist die schlimmste Fehlbesetzung aller Zeiten. Ich mag Tom Hardy.
Vielleicht hat er wieder eine ganz komische Stimme wie im Batman-Film.
Nein, nicht das. Ich mag Tom Hardy. Halt, ich hab nichts gegen Tom Hardy. Ich hab gegen den Typ, was der diesen Bösewicht spielt im Anzug, weil ich kaufe ihm diese Rolle nicht ab. Aber ich mag das Design von Venom, was man da kurz sieht. Das sieht so aus, ja, sieht so aus wie in Comics, wie auch immer. Aber ich habe das Gefühl, die haben sich's verbockt, dass da in irgendeiner Form Hype aufkommt, weil der erste Teaser so furchtbar war. Wenn sie diesen hier zuerst rausgebracht hätten, dann reden wir von was ganz anderem. Aber meiner Meinung nach...
Ich glaube eher, dass sie sich überlegen, Suicide Squad, da waren die Bösen gut. Das können wir mit jedem beliebigen Bösewicht aus dem Marvel-Universe machen. Wen nehmen wir? Venom sieht gut aus. Und wenn einer kein Held ist, dann ist es Venom.
Ist er nicht aber irgendwann mal, hat er nicht irgendwie so eine Art von Heldenplot, wo Agent Venom ist oder so? Also wo er nicht irgendwie mal zu den... Das hat mir mein Bruder erzählt.
Ich glaube, seine Gehirnwäsche und so. Also der Symbiont ist an sich böse. Genauso wie Carnage böse ist. Also ich hätte es besser gefunden, wenn zum Beispiel Carnage, also zum Beispiel Tom Holland infizieren würde. Das ist ja im Endeffekt auch ein böser Symbiont. Ich find's einfach schief. Warum macht man nicht einfach einen Venom-Film mit Spider-Man? Warum nicht? Warum?
Ja, das weißt du doch. Wegen der Rechte-Situation.
Ja, weil Sony klammert. Sony kann nicht loslassen, weil sie wissen,
dass sie es nicht von Sony, der Venom-Film?
Doch, ist er.
Ja, doch, der ist eben von Sony, aber der ist eben nur Sony.
Ja, nur Sony. Nur Sony.
Ja, aber Spider-Man gehört nur Sony. Nope. Und er darf beim MCU auftreten.
Nope. Sie haben sich das
für Spider-Man geteilt. Ja, deshalb, weil es ist eine der Spider-Man Homecoming war eine Co-Produktion. Das war der einzige Film, also einer der wenigen Filme, wo außer Kevin Feige noch Amy Pascal als Produzentin aufgeführt wurde. Also das haben
sie sich geteilt. Ja, die dürfen trotzdem mit Spider-Man machen, was sie wollen.
Ja, in gewissem Sinne. Also wer weiß, ob das Spider-Man auftritt. Es wurde rumort, dass Tom Holland irgendwie da am Set aufgetaucht ist, aber das bezweifle ich.
Wie gesagt, ich fände es gut, wenn Tom Holland sterben würde, was ich sehr schade finde, weil ich finde den Schauspieler Hammer. Aber vielleicht bringen sie jetzt auch einfach den schwarzen Spider-Man.
Miles Morales.
Ja. Würde zum der? Black Panther gut passen.
Miles Morales.
Der kam sogar im Homecoming vor. Der eine Typ, den das Spider-Man im Auto fesselt, ist sein Onkel. Also ihn gibt's offiziell im MCU schon. Der Mike Morales.
Und der ist, glaube ich, auch in diesem Animated-Movie, den wir heute schon mal kurz angesprochen hatten, ist er, glaube ich, der Hauptcharakter, ja. Es gibt übrigens noch zwei Punkte, die will ich vielleicht nochmal anschneiden zu Infinity War. Einfach nur ganz kurz, der eine ist ganz kurz, weil er mir so gut gefallen hat. Ich fand wieder den Cameo-Auftritt von Stan Lee klasse. Also mit dem habe ich nicht gerechnet. Der war sehr überraschend in der Szene, die man auch schon aus dem Trailer kennt. Fand ich toll. Und wirklich eine Feststellung, die ich schon während des Films hatte, nämlich spätestens in dem Moment, wo Vision kurz seine menschliche Gestalt annimmt, ja, also wo er quasi das ablegt, da ist mir aufgefallen, also im Nachhinein auch ein bisschen aufgefallen, dass wahnsinnig, also verhältnismäßig viele Charaktere und Schauspieler offensichtlich Wert darauf gelegt haben, in diesem Film auch ohne ihre Maske mal gezeigt zu werden. Ich finde, wir sehen natürlich den Hulk, also quasi Bruce Banner, quasi dauernd. Wir sehen Iron Man relativ selten mit seiner Maske. Wir haben gesagt Vision. Black Panther ist ja eigentlich auch nur relativ, also so gut wie gar nicht zu sehen und das bisschen eigentlich auch eher ohne Maske, bis auf den Endkampf. Und da gibt's, ich meine Cap sowieso. Caps Maske haben wir gefühlt schon eigentlich in Civil Wars, glaube ich, das letzte Mal gesehen. Mhm. Und es ist schon interessant, dass die Schauspieler anscheinend irgendwie alle Wert darauf gelegt haben, eben ohne ihre Masken zu sehen zu sein, was wir zuletzt bei den X-Men-Filmen ja auch Jennifer Lawrence zum Beispiel vorgeworfen haben.
Ja, ich glaube, es liegt aber einfach daran, weil die einfach keinen Bock mehr haben, diese Kostüme zu tragen, weil die jetzt alle schon ein gewisses Alter haben und sie haben es nicht mehr nötig sozusagen, vielleicht bis auf Black Panther, aber das Problem ist einfach, Robert Downey Jr. will die Masken nicht tragen, weil er sich halt dann wieder in irgendwelche Suits reinschieben muss und sobald er halt ohne Kopf ist, kannst du dann einfach CGI auf seinen Körper machen und im Gesicht ist es halt immer wieder schwierig für die, es, glaube ich, gut rüberzubringen, dass eine Maske gut aussieht.
Ja, und in Jennifer Lawrences Fall war es einfach dieser stundenlange Make-up-Prozess, da hat sie protestiert. Und da haben sie ihr versprochen, keine Sorge, du hast ungefähr 2 Minuten Make-up-Szenen in diesem Apocalypse. Und hat sie gesagt, okay, ich komme zurück. Weil das war, glaube ich, der einzige Grund, warum sie überhaupt zurückgekommen ist.
Weil zum Beispiel Vision, da dauert das Make-up, glaube ich, 8 Stunden oder so. Also sie haben sich da richtig mokiert drüber.
Und deshalb habe ich so viel Respekt vor diesen Schauspielerinnen wie Zoe Saldana und Karen Gillan, die sich ja für ihre Rolle, die keine andere Wahl haben. Halt, wo das ja fest zum Charakter gehört. Und das Make-up dauert garantiert auch Stunden. Und das, oder Pom Clementief als Mantis und so. Also, ich habe so einen Respekt vor diesen Schauspielern. Ich meine, gut, die müssen nichts weiter tun als da sitzen und aber trotzdem in diesem Make-up zu spielen und so weiter. Ich stelle mir sowas kompliziert vor. Und es ist wirklich bemerkenswert, was einmal die Make-up-Artists da leisten und halt auch, was die Schauspieler selbst. Also das ist ja trotzdem halt, kann garantiert auch unangenehm sein, dass man sich vielleicht teilweise nicht kratzen darf und vorsichtig sein muss. Oh Gott, und Dave Bautista mit diesen Tattoos und alles. Also meine Güte. Und er war einer der Szenenstehler in diesem Film.
Absolut.
Das Beste war, ich bin unsichtbar.
Ich würde sehr gerne wissen, wie lange das dauert, dass quasi gerade bei Drax diese ganzen. Wie lange dauert das eigentlich, bis sie aufgemalt sind auf ihn?
Mehrere Stunden. Ich habe das in den Making-of gesehen, glaube ich. Das sollen Tattoos sein. Und seine Haut ist grau, so viel ich weiß. Aber diese roten Sachen, das sollen Tattoos sein. Das dauert sehr, sehr lange. Und ich glaube, er muss dabei stehen, weil die das nicht im Sitzen auftragen können. Also der steht da stundenlang, der arme Kerl.
Wisst ihr, was ich auch
gedacht habe? Ich habe das gerade mal geguckt, vor allem das ganze Kostüm von ihm. Es ist kein CGI und deswegen sieht er so gut aus. Also, ich habe mir jetzt gerade mal Bluescreen-Szenen von ihm angeguckt. Mhm. Also die Guardians of the Galaxy, da ist nichts. Also natürlich wahrscheinlich ein bisschen CGI, aber an sich haben die keine CGI-Punkte und nichts am Körper. Also die sehen wirklich so aus, wie sie aussehen.
Ja, Paul Clementine als Mantis, das sind die diese Fühler. Die sind animiert, ja, aber schon. Sonst ist das Make-up. Ja,
aber sowas zum Beispiel Drax ist komplett Make-up. Also wenn du dir die Bluescreen-Dinge anguckst, das ist komplettes Make-up.
Eben, weil man
auch braucht Gamora, das. Komplett.
Ja, genau, weil das wäre total dumm, wenn sie das anders machen würden. Ich frage mich immer noch, warum sie in dem Warcraft-Film, warum sie da diesen Halborg, warum sie die nicht angemalt haben. Die haben die grüne Farbe per Computer da drauf gepackt, wo ich mich frage, warum? Wirklich, warum? Ist das nicht viel, viel komplizierter, als wenn ihr sie einfach anmalt?
Hm. Wie gesagt, sieht halt besser aus. Du siehst auch bei Star Wars, das ist halt alles Puppen oder eben wirklich, wirklich ausgefallenes Make-up. Es funktioniert einfach besser. Keine Ahnung, warum sie das so viel besser hinkriegen, wenn du schminkst, aber es funktioniert irgendwie so viel für das menschliche Auge.
Weil es praktisch ist, weil es wirklich da ist. Das ist einfach der Unterschied. Deshalb, ich meine, um nochmal auf Effekte zu sprechen zu kommen, deshalb, wir können uns nicht mehr wirklich groß auslassen, oh, die Effekte sind großartig, nur wenn sie wirklich spektakulär sind, können wir noch irgendwas sagen, so wie bei Planet der Affen, weil einfach so viel CGI inzwischen die Filme dominiert, dass wir uns so daran gewöhnt haben und deshalb ist dann einer der besten Effekte-Filme, die rauskommen, ein Film in 2015 und der heißt Krampus, weil sie da fast nur diese altmodischen Puppeneffekte benutzen und du denkst dir, oh, wie geil, oldschool!
Übrigens, mein Tipp, wer Nachfolger von Iron Man ist, ist Shuri.
Ist das? Ah, könnte sein, ja. Könnte sein.
Aber es wird auch zu den Comics passen. Da gibt es ja auch Ironheart dann.
Im Endeffekt ist das eine Frau.
Die Schwester von Black Panther.
Die Leute demütig. Warum seid ihr nicht auf die Idee gekommen?
Richtig. Ach,
das sind nur 2 Millionen Synapsen. Seid ihr alle dumm?
Und
Bruce Banner schon so, na, daran haben wir jetzt nicht gedacht.
Ja, ich finde sie fantastisch. Sie war eine der besten Sachen in Black Panther. Und hier hat sie einen verhältnismäßig kleinen Auftritt. Aber sie ist toll. Und ich hoffe, sie kehrt noch oft zurück in diesen Film. Also, falls sie in irgendeiner Form Tony Starks Nachfolger antritt, bitte. Also, sie wäre genial.
Wisst ihr, wen ich auch gerne noch hätte, der öfters mal zurückkommt? Das wäre der Sascha Kruschel. Der hat uns nämlich auch noch einen Gastbeitrag zugeschickt. Man meint, Überleitung heute ist ja Wahnsinn.
Mann, hey, Oscar-verdächtig.
Ich versuche es seit gefühlten 3 Minuten einzusprechen. Auf jeden Fall, der Sascha mit einem kleinen Beitrag. Das wäre dann auch der letzte für heute. Und dann lasse ich den einfach mal laufen. Hallo.
Halli, hallo, hallöchen, liebe Zuhörer. Hallo Lasse, hallo Schön, dass ich mit dabei sein kann. Ich bin Sascha von, was habe ich denn überhaupt alles? Average Skills, Mindfuck, probier's mal und das war's. Stimmt. Warum bin ich hier? Weil ich mittlerweile auch schon 3-mal Infinity War sehen durfte. Und einfach ein paar kurze Worte darüber verlieren möchte, es soll jetzt nicht ausschweifen oder ähnliches. Die Story darauf werde ich jetzt auch nicht mehr drauf eingehen. Gott, ich denke, das habt ihr beide schon ausgiebig gemacht oder werdet es noch tun. Deswegen möchte ich einfach hier nur ein bisschen Liebe für diesen Film aussprechen. Seit 10 Jahren warten wir auf dieses große Special und nun ist es endlich da und der ganze Film macht einfach Spaß, wäre, glaube ich, verkehrt, weil nach 5 Minuten bei mir schon nicht mehr zum Lachen. Also beim ersten Mal gucken hatte ich tatsächlich nicht einen einzigen Lacher drin, weil ich noch so geschockt war vom Tod von Loki und Heimdall, die ja doch zu 99% tot bleiben werden. Und ja, das waren so 2 meiner Lieblingscharaktere. in diesem ganzen MCU, was mich dann natürlich sehr, sehr traurig gemacht hat, aber mir trotzdem auch den Spaß am Film nicht geraubt hat. Ich habe jetzt auch beim dritten Mal super viel Spaß noch gehabt und ich werde bestimmt auch noch ein viertes oder fünftes Mal reingehen. Ich achte immer wieder gerne drauf, auch wie Iron Man auf Doctor Strange trifft und die beiden sich so ein unfassbares Ego-Duell leisten. Es macht einfach super viel Spaß. Und wir haben fast das erste Mal einen wirklich richtig geilen Gegner und wir haben auch einen Gegner, für den sich Zeit genommen wird. Natürlich nicht so viel, aber genug, dass man seine Beweggründe zumindest nachvollziehen kann. Man muss sie nicht verstehen, aber irgendwo hat er ja sogar recht, auch wenn es die falschen Wege sind. Und wenn man es von seiner Perspektive aus sieht, dann hat er ja auch, er macht ja nichts falsch. Er macht es zwar böse, aber er macht ja nichts. Also er ist böse, ohne böse zu sein. So sagte das Marco tatsächlich. Ziemlich, ziemlich passend. Und dieser ganze Film ist super, super rund. Macht einfach nur Spaß. Und gerade das Ende ist halt unfassbar. Es ist egal, wie man den ganzen Film erlebt hat, ob man mal gelacht hat oder mehr geweint hat oder einfach nur gefasst war. Am Ende sitzt da keiner mit irgendeinem Grinsen im Gesicht, weil es einfach ein fucking Massenmord ist. Das ist natürlich extremst heftig. Und wenn man jetzt überlegt, okay, Vision ist weg, ist ein Infinity-Steinträger. Doctor Strange ist weg, ist auch ein Infinity-Steinträger. Wie genau wollen sie Thanos denn jetzt noch vernichten? Und da kommen wir zu meiner kleinen, kurzen Theorie. Und zwar bin ich fest überzeugt, dass Iron Man einer der Würdigen ist, die einen Stein tragen können. Und Iron Man wird einen dieser Steine bekommen und damit Thanos verprügeln. Vielleicht wird es der Zeitstein sein, um die Zeit zurückzudrehen, oder es wird der Powerstein sein, um ihm aufs Maul zu hauen, oder. Einen der Steine wird er auf jeden Fall bekommen, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und wird die anderen auch wieder zum Leben erwecken, denn gerade die, die jetzt gestorben sind, werden nicht tot bleiben. Es macht einfach keinen Sinn, Strange, Spider-Man und Black Panther zu killen, die ja quasi erst vor einem Jahr angefangen haben zu existieren. Oder vor zwei mit Civil War. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und es ist natürlich auch super, super komisch, dass quasi nur die alten Avengers noch leben, mit Ausnahme von Rocket und Nebula und da. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Es ist natürlich super, super komisch, dass gerade alle neuen draufgegangen sind. Das wird sich, denke ich, nochmal wandeln. Ich denke, im zweiten Teil werden sehr, sehr viele der neuen Charaktere wiederkommen. Unbedingt nicht alle, aber gerade die neueren, ganz neuen New Avengers, so habe ich sie bei mir im Freundeskreis immer genannt, die werden bestimmt wiederkommen und ich glaube, von den alten Avengers werden einige draufgehen. Mein Tipp, wenn das hier überhaupt erwünscht ist, sonst einfach vorher schon mal rauscutten, ist, Iron Man geht auf jeden Fall drauf, Steve Rogers wird draufgehen, Captain America aber nicht, nur Steve Rogers und dann vielleicht, ganz vielleicht noch Thor. Wobei ich das nicht unbedingt glaube, jetzt wo sie Loki und Heimdall schon genommen haben, glaube ich, dass Thor im Leben bleibt. Aber das war so meine Vermutung vor dem Gucken. Mal schauen. Ich habe jetzt meine 5 Minuten auch schon fast erreicht und möchte mich einfach nur verabschieden. Ich hoffe, alle haben hier ganz viel Spaß mit dem Podcast, mit dem Film und generell mit dem MCU. Und mehr soll es von mir auch nicht gewesen sein. Hört doch mal in meine Cast rein. Und wenn nicht, habt ihr noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.
Tschüss. Dankeschön.
Super gesagt, Sascha. Grüße zurück. Ich empfehle bei dieser Gelegenheit meine 2,5-Stunden-Episode mit ihm zusammen, wo wir über die Transformers-Reihe gesprochen haben. Sehr unterhaltsam.
Das sollte ich mir vielleicht sogar anhören, um ehrlich zu sein. Weil habt ihr es verrissen oder mögt ihr die Filme?
Nein, wir haben über jeden einzelnen Film gesprochen, deshalb ist die Episode so lang. Und wir haben nur die Filme zerrissen, die es verdient haben, insbesondere den 5. Ist auf, ich werde auch nachher nochmal Werbung machen, wo es zu finden ist, aber halt, es ist auf jeden Fall, es lohnt sich. Wir lästern nicht nur, wir sagen auch das, was uns gefällt, und das ist einiges.
Okay,
ich glaube, der aktuelle Transformers ist seit wenigen Tagen auch bei Amazon Prime. Reusbar. Kann man den hören? Ja, sehen, so rum.
Hören, ja. Ich will ihn weder hören noch sehen.
Also, so schlecht, die fand ich eigentlich ganz cool.
Den 5., oh Gott. Das war Michael Bay doesn't care anymore.
Ja, aber du weißt doch, wenn du Michael Bay-Filme kriegst, was du bekommst.
Ja, aber ich erwarte eigentlich in irgendeiner Form eine gewisse Art von Ambition und da war das der Fall im Sinne von Effekten und so weiter. Aber Michael Bay selber, meine Güte, die Lustlosigkeit trieft diesen Film aus allen Poren. Halt, was die Autoren angeht und den Regisseur. Es ist einfach unfassbar, wie faul die sind.
Lasse, du musst dir Daniel der Zauberer angucken in der Schläferzfassung und dann schaust du Transformers 5 an und das ist ein richtig guter Film.
Weißt du, Daniel der Zauberer hatte nicht irgendwie 300 Millionen Dollar Budget.
Vielleicht schon.
Nein!
Wer weiß, was das gekostet hat in diesen Ecktisch im tiefsten Bayern zu drehen. Wer weiß, was das gekostet hat.
Ich weiß noch,
oder auch die Effekte.
Ich weiß noch, wie ich die Filmstarts-Rezension von Daniel der Zauberer gelesen habe. Und da war der Kritiker total entsetzt darüber, dass der Fassbinder-Mime Uli Lommel, dass der so einen Scheißfilm inszeniert. Und ich saß dann da und dachte, hast du dir mal die Regiefilmografie von Uli Lommel angeguckt? Der macht nichts anderes als Mist.
Wer ist Uli Lommel?
Das ist der Schauspieler, der Daniel der Zauberer inszenierte. Der hat ganz viel mit Rainer Werner Fassbinder gearbeitet. Meiner Meinung nach übrigens auch ein total überschätzter Filmemacher. Und ich muss es wissen, ich habe studiert, ich muss mir seine Werke angucken.
Ich weiß so gut, wie man Lasse triggert, das macht so viel Spaß.
vielen Dank. Ja, aber halt, ich denke mir, dieser Kritiker, hat er irgendwas anderes von Uli Lommel gesehen, was der inszeniert hat? Das ist nur Scheiße. Also Daniel der Zauberer ist ja nur mehr vom selben.
Alle drei außer Lasse im Cast versuchen gerade still und schweigend das zu sagen, dass sie nicht Uli Lommel kennen.
Ich kenne zum Glück auch nicht Daniel der Zauberer, deswegen ist mir das auch relativ wurscht.
Das musst du nachholen, das ist episch.
Bestimmt.
Infinity War ist ein Scheißdreck dagegen.
Ist es dieser DSDS-Typ?
Ja, genau.
Der hat magische Kräfte, ist wie Harry Potter. Genauso gut.
Bitte.
Der in die Gurkenlaster gefahren ist.
Er singt auch dabei.
Echt jetzt?
Ja, natürlich.
Sehr günstig im Netz Gebrauch zu kaufen. Sehr günstig.
Du kriegst 5 Euro, wenn du den Film bei Amazon kaufst.
Liebe Patreon-Zuhörer, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bitte schickt uns doch ein bisschen Geld, damit wir uns Daniel der Zauberer leisten können.
Hashtag Daniel der Zauberer, Teil 2.
Oh Make Gott.
Hashtag, Hashtag Release the Lommel Cut.
Wobei ich Lasse gerne so schwer für den Film sehen würde. Würde ich sogar Geld zahlen.
Wenn ich Daniel der Zauberer 2 inszeniere? hey, ich meine, eine gewisse Zielgruppe würde den sich ansehen.
Mit dem Mallorca Jens oder wie er heißt. Das wird super passen.
Wer ist denn schon wieder Mallorca Jens?
Habt ihr keine Frau, die sich die ganze Zeit gut bei Deutschland angucken?
Doch, aber ich habe keinen Fernseher. Deswegen ist mir das...
ja, ich auch nicht. Wir gucken keinen Kabelfernsehen.
Ja.
Ihr guckt Netflix, ne?
Wer ist bitte Mallorca Jens? Bitte erklär mich auf.
Es gibt jemanden bei Goodbye Deutschland, der kam ohne die Sprache zu kennen, mit irgendwie 3 geschwängerten Frauen nach Mallorca und versucht da seinen Unterhalt die ganze Zeit zu verdienen und singt, ich bin pleite und das ist gut so. Also Wahnsinn. Also da sehen wir die Elite der Menschheit in dieser Dokumentationsreihe. Das ist eigentlich was für HBO.
Wird der Typ der neue Milchreis-Werbemann?
Weiß es nicht. Das ist ja auch ein Ausfall, der komische Western-Typ.
Ja, genau. Ich
das ist das Problem, den kenne ich, weil ich arbeite selber in der Werbung. Da weiß ich ganz genau, das ist dieser komische Auswanderer-Typ mit dem Cowboy-Hut,
ja.
Ne?
Ja, okay. Ja, aber ich meine, der hat Charisma, das sind lustige Werbespots und so weiter, aber wo du halt gerade von Auswanderern und so geredet hattest, dachte mir, dieser Typ mit den 3 schwangeren Frauen, wird der vielleicht der neue...
Das neue der neue Milchreis-Typ, geil.
Ja, genau.
Ich bin pleite und Müller auch.
Ja. Eieieiei.
Mega. Gut, ich glaube, wir haben es hinter uns mit dem Cast, oder? Ich glaube, das wird nur noch traurig werden.
Jetzt schweifen wir ab. Nö, ist das jetzt wird das richtig lustig. Nein.
Ich habe mir gerade Bilder aus Daniel der Zauberer angeschaut. Das ist auch sehr traurig, glaube ich.
Vor allem, der steht auf der IMDb-Liste als einer der schlechtesten Filme. Also, der ist sogar international bekannt irgendwie.
Oha.
Ja, Sharknado.
Bei dieser Gelegenheit empfehle ich sehr gerne die 4. Episode meines Podcasts, die IMDb Bottom 100. Da spreche ich zusammen mit meiner guten Freundin Anna Kulrich über diese IMDb-Liste und wir gehen sie durch. Wahrscheinlich ist sie nicht mehr aktuell jetzt, aber die ist auch sehr, sehr zu empfehlen. Da besprechen wir einiges im Detail.
Wie lang ist denn der Cast, wenn ich fragen darf, wenn ihr alle 100, geht ihr alle 100 Filme durch?
Nee, also wir nicht im Detail, nur bestimmte Sachen, die wir auch kennen. Also wir gucken uns alle durch, aber wir erwähnen nicht alle namentlich. Die Episode ist insgesamt etwas über 40 Minuten. Also jetzt kein Riesenmonster. Wir reden da über allgemein schlechte Filme, wie wir schlechte Filme definieren. Und da gucken wir als Beispiel die Bottom 100 an. Und da sind einige Sachen halt auf dem obersten Platz des Films, von dem wir noch nie gehört hatten. Das ist irgend so ein türkischer Propagandafilm oder sowas.
Okay, dann piep ich deine freche Werbung jetzt mal nicht raus, ist gut. So, also dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich natürlich bei euch und übergebe euch jetzt quasi noch einzeln kurz ein bisschen Werbezeit hier in meinem Podcast oder in unserem Podcast, wenn ihr wollt. Ich fange bei dir an, Andi, an. Was möchtest du denn noch an die Zuschauer loswerden?
Googelt einfach mal den Telestammtisch, viel mehr muss ich da gar nicht sagen. Da kann einfach jeder mitmachen, der Bock hat. Wir sind eine offene Runde, so ein bisschen wie heute. Wer möchte, bringt seine Themen selbst mit und wir quatschen einfach mal eine Runde. Den Rest hört ihr am besten selbst.
Sehr schön. Lasse, du?
Ja, mein Podcast Fans About Films findet ihr inzwischen auf Soundcloud und auf iTunes. Schaut bitte rein. Und der liebe Leech hat da das Titelbild für gezeichnet. Und dafür
das sind schon zwei hier.
Und dafür gebührt ihm mein ganzer Dank. Ist ein sehr, sehr schönes Bild geworden. Da findet ihr alle meine Episoden. Jetzt demnächst steht wieder meine neue an. Da sind noch einige englische Episoden dabei. Außerdem findet ihr all mein Zeug auf YouTube. Und ich schreibe professionelle Filmmusikkritiken auf scoregeek.wordpress.com. Da wird jetzt als nächstes natürlich Avengers Infinity War erscheinen, aber auch Soundtracks zum Beispiel von Early Man und alles, was demnächst noch so die Filmmusikwelt zu bieten hat. Natürlich auch der Solo-Score von John Powell Ende Mai.
Vielen Dank. Und Mr. Turkling, ihr?
Ja, bei mir ist es ganz simpel. Also ich bin der immer wieder kommt, der immer sein Podcast-Projekt anfängt und dann wieder drei Episoden beendet, weil er irgendwie keine Zeit findet. Das findet ihr auf mrturkleton.de. Wie gesagt, das ist auch der letzte wirklich gute Podcast gewesen mit einem sehr netten Leech von Control-Alt-Regeek-Podcast.
Das war der letzte.
Der war der vorletzte. Danach gab es einen Technik-Cast über Projektmethoden. Ich bin super, super straight bei meiner Sache. Wow. Über Projektmethoden mit Torben Blankert. Aber der letzte richtige Nerding war mit dir. Was aber viel interessanter ist mein Twitter-Channel @MrTurkleton. Da gibt's ganz viel Daniel der Zauberer und ganz viel anderen sinnlosen Posts. Also den kann ich euch empfehlen. Seid einer von 591 Followern.
Ulala.
Dafür kann ich nur träumen.
Das ist fast fünfmal so viel wie wir haben, deswegen.
Du musst über Daniel der Zauberer twittern.
Da würdest du auch super bei uns reinpassen. Bevor du dein nächstes Projekt anfängst, komm einfach beim Telestammtisch vorbei. Da kannst du auch drauf losplaudern und musst das nicht alles selbst managen. Also die ganze Technik übernehmen dann ich.
Die Einladung der anderen komme ich nach. Und ich möchte mich ganz arg bei Leech bedanken, dass ich nicht aus einem Avengers-Podcast geflogen bin.
Du hast den. Der Cast ist noch nicht veröffentlicht. Also ich höre mir das nochmal an und dann sehen wir mal, was passiert am Ende.
Man braucht bestimmte Schlüsselwörter, um erfolgreich zu sein. Ein befreundeter Podcaster von Sideshow Sound Theater, der hat mir gesagt, wir müssen zusammen eine Folge machen über James Horner und Jerry Goldsmith. Da rennen die uns die Bude ein.
Okay.
Und wieder zwei Leute, die ich nicht kenne. Ich muss mehr.
James Horner müsstest du aber kennen.
Filmkomponisten, die gestorben sind. Die sind super beliebt. James Horner.
Ich kenne John Williams.
Ja, aber James Horner, Avatar, Willow, Titanic. Ganz viel gutes Zeug.
Ist Willow und Avatar nicht der gleiche Film? Ach nee, das war Schlumpffilm, ja.
So, liebe Damen und Herren, damit beende ich jetzt auch den Podcast. Und jetzt wird's absolut absurd. Ich bedanke mich bei allen drei Gästen, die da waren, bei allen Menschen, die Gastbeträge zugeschickt haben und bei allen Menschen, die das jetzt angehört haben, ohne dabei zu kotzen oder sich dann in der Zauberer über Amazon zu bestellen. Wir waren der Crossover-Podcast von Control-Alt-Regeek. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!